Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen bei der ersten Folge Bike Tour Global, der Podcast in 2022. Und ich begrüße ja, Peter, der aus dem Eis kommt, sprichwörtlich. Peter, herzlich willkommen.
Hi Martin, vielen Dank für die Einladung. Bin froh, hier zu sein.
Ich sage deshalb aus dem Eis kommen, weil ich habe natürlich auch deine Videos mir angeguckt und bin jetzt gerade bei dem Video nochmal hängen geblieben, wo du in diesen Schneesturm reingeraten bist und wo du dann nur gefroren hast. Und dann habe ich auch gesehen, du warst ja jetzt die Tage auch wieder eiskalt unterwegs, irgendwo in den Bergen. Das zieht dich oft raus, oder?
Absolut. Also wenn immer möglich, schaue ich, dass ich irgendwie rauskomme und irgendwas Cooles erlebe. Und jetzt vor ein paar Tagen waren wir eben über Silvester auf einer Berghütte. Dementsprechend gab es da auch wieder Schnee und Eis.
Ja, unglaublich. Also auch tolle Bilder. Also von daher, ich hatte ja über Instagram auch das Angebot gemacht, dass man Fragen an dich übermitteln kann. Das wurde auch getan. Also wir haben auch ein paar Fragen aus der Community sozusagen. Cool. Was ich mir, bevor wir dazu kommen, wer du eigentlich genau bist und was du machst und so, ne? Und wie du zum Fahrradfahren gekommen bist. Eine Frage, weil ich habe mir das also angeguckt und habe mir gedacht, okay, was motiviert dich eigentlich? Das ist jetzt gleich eine große Frage, mit der wir einsteigen, aber was bringt dich dazu, das alles zu tun und dann auch immer weiterzumachen, selbst wenn es widrige Umstände sind, wie jetzt bei dir im November da in Spanien?
Mhm. Ja, da geht es echt direkt mal zur Sache hier. Eine Frage Motivation. Ich habe Lust, rauszugehen und einfach Abenteuer zu erleben und den normalen Alltag quasi für eine Zeit lang hinter mir zu lassen und einfach zu machen, worauf ich Lust habe. Und das zieht mich einfach immer wieder raus und ich freue mich extrem immer drüber, neue Sachen zu entdecken, auf Reisen zu gehen und so meinen Horizont in die Richtung zu erweitern. Also ja, ganz intrinsisch einfach draußen sein, neue Sachen erleben und unterwegs sein.
Ja. Wo warst du denn dann alles schon? Ne? Ich habe das ja versucht, auch so ein bisschen zusammenzufassen und dann sind die Leute natürlich gleich losgegangen und hat ein Hörer ist auch gleich eine Frage, hat auch dann gefragt, Mensch, ich finde nichts über den Kaukasus. Warum hat Peter kein Video zum Kaukasus? Wo warst du überall und warum gibt es kein Video zum Kaukasus, Peter?
Vielleicht erstmal Kaukasus-Video bin ich jetzt aktuell gerade dran am Arbeiten. Ah, okay. Also wir waren ja im Sommer dort, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Und jetzt gerade bin ich im Schnitt und bin mega happy, die ganzen Sachen endlich mal anzuschauen. Da ist richtig, richtig cooles Material dabei und bin jetzt gerade dabei, eben die Sachen zu ordnen, zu sortieren und eben dann einen schönen Film draus zu basteln. Mhm. Das ist mal das eine. Und dann, wo war ich überall? Ja, also glücklicherweise habe ich schon seit Jahren jetzt irgendwie mein Leben immer so ein bisschen darauf ausgelegt, dass ich einfach jede freie Sekunde genutzt habe, um in die Welt zu ziehen und bin deswegen glücklicherweise echt schon extrem viel unterwegs gewesen. Und einen Großteil davon habe ich auch nirgends irgendwie publiziert oder veröffentlicht. Das ganze Instagram-Thema habe ich jetzt erst in letzter Zeit ein bisschen angefangen. Das Ganze hat irgendwie so angefangen zu Bachelor-Zeiten, also im Studium, wo ich dann erstmals mit einem Kumpel zusammen losgezogen bin in die weite Welt mit dem Backpack. Damals haben wir eben erstmal die klassischen Sachen gemacht, so Malaysia, Thailand, Südostasien, was man halt so macht als Backpacker. Im Anschluss sind wir dann nach Neuseeland. Dort haben wir dann so ein bisschen auch unseren Reisestil eigentlich entdeckt für uns. Also dieses Draußensein einfach viel mit Zelt und so, können wir auch vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Ja. Erstmal so einen groben Überblick. Und seitdem bin ich echt, ja, habe einfach jede freie Zeit genutzt, um loszuziehen. Und danach waren wir zum Beispiel im Nepal, im Himalaya waren wir, dann ganz viel in Europa, in Skandinavien, in Portugal natürlich, surfen, dann in Kanada und dann eben die lange Reise von Kanada bis Patagonien, auf die wir, glaube ich, nachher nochmal länger eingehen. Und ja, auch Marokko und Atlas und einfach alles immer so recht spontan und ja, vielseitig unterwegs, genau. Und deswegen im Sommer dann Kaukasus und jetzt eben die Radreise nach Portugal. So ein kurzer Überblick.
Beeindruckend. Mir war es gar nicht klar, dass du von Kanada bis runter nach Südamerika, also Panamerikaner sozusagen, gereist bist. Quatschen wir gleich dazu. Wir machen ganz viele Ankündigungen. Wir dürfen nicht vergessen, drüber zu reden.
Ja, genau.
machen wir dann. Wo kam jetzt das Fahrrad rein in diese ganze Reiserei? Du sagtest so, Backpacking. Wann ist das Fahrrad da so reingekommen? Wie bist du zum Fahrradfahren gekommen?
Mhm. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu mir. Also ich komme aus Oberbayern, südlich von München, also in der Nähe von Garmisch.
Hört man gar
Dementsprechend
nicht.
am, hört man gar nicht tatsächlich. Meine Eltern sind aus dem Schwabenland und dann hat sich mein Dialekt quasi neutralisiert. Also hört man nicht so stark. Und dementsprechend ist halt hier der Alpenrand und deswegen war das Fahrrad ja schon immer so das Tool halt, um in die Berge zu gehen als Mountainbike und hier eben Tagestouren zu machen und dass ich dann eben mit dem Fahrrad auch längere Touren gemacht habe, das kam so ein bisschen schleichend anfangs. Also anfangs natürlich vor allem in den Bergen, hier Bergetappen und dann mal Mehrtagestouren, Transalps und so weiter. Und dann kam 2018 das erste Mal mein Kumpel Benny mit dem Vorschlag auf mich zu, so hey, lass mal irgendwie eine längere Radreise machen. Und er hatte das davor schon einmal gemacht. Und für mich war das damals noch eben neu, dass man halt wirklich mit dem Fahrrad reist und wirklich Zelt und alles mit dabei hat. Und habe ich gesagt, ja geil, lass das auf jeden Fall machen. Und dann haben wir überlegt, okay, was können wir machen? Irgendwas Cooles, Ausgefallenes. Wir hatten beide viel Zeit zu dem Zeitpunkt. Damals war ich mit meinem Master fertig und hatte echt einfach Lust, nochmal die Welt zu entdecken, bevor ich mich dann in das Arbeitsleben begebe. Und dementsprechend haben wir dann relativ kurzfristig gesagt, okay, geil, lass auf jeden Fall was machen. Und haben halt mal geschaut, was kann man so machen. Und halt die ganz großen Kapitel aufgeschlagen, also so Zentralasien, dann eben Nordamerika und was man halt so alles klassischerweise beim Fahrrad cool machen kann. Und haben uns eigentlich erst auf Zentralasien eingeschossen, also den Pamir Highway, und hatten da schon eigentlich quasi, ja, wir planen meistens nicht viel, aber hatten uns dann schon so ein bisschen drauf eingeschossen und wollten eigentlich schon so ein bisschen die Flüge buchen gerade. Und dann ist dieses Unglück passiert damals, wo irgendwie Fahrradtouristen, ja,
Erschossen
keine Ahnung,
worden,
erschossen
Amerikaner,
wurden oder erstochen oder ich
ja.
weiß nicht mehr genau, was es war, war immer ziemlich tragisch. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, okay, was ist das jetzt? Ist das jetzt so ein Ding, was mehrmals passieren kann dort? Oder und das war uns dann ein bisschen zu heikel, so in die ganze Gegend zu fahren und haben dann wirklich sehr, sehr kurzfristig uns entschieden, okay, dann lass nach Nordamerika gehen und diesen Great Divide fahren. Also haben wir uns nur dieses Schlagwort rausgelesen, oh, Great Divide, okay, da gibt es irgendeine Tour, den machen wir jetzt und haben dann wirklich eigentlich gesagt, okay, dann machen wir den und haben eine Woche drauf den Flug gebucht und haben uns echt sehr, sehr wenig darüber informiert, was es damit auf sich hat und sind dann erst am 6. September 2018 losgefahren und das ist sehr, sehr spät gewesen, was wir aber damals gar nicht wussten, dass das vielleicht von der Saison her gar nicht ideal ist. Aber so kam es eben dazu, dass wir das erste Mal auf eine Fahrradreise gegangen sind. Und dann habe ich mir eben kurz davor die ganzen Taschen gekauft dazu, also dieses ganz klassische Bikepacking-System mit dem Handlebar und der Arschrakete quasi, wo man eben nicht mit den Panniers, sondern eben mit dem zentralisierten
Also
Gewichtsverteilung.
Bikepacking war für dich von Anfang an klar oder so, weil du aus dem Mountainbike kamst oder ich frage deshalb, weil es gibt ja natürlich viele, die kommen so vom klassischen Radreisen, ne, und gehen dann in dieses Bikepacking. So, aber du bist da direkt eingestiegen.
Wir haben dann kurz überlegt und Benny hat das dann vorgeschlagen und da habe ich ihm einfach vertraut und gesagt, okay, gut, wenn du das sagst, wenn das reicht als Packvolumen, dann lass das machen und dann war das eigentlich erledigt, das Thema, ob es Bikepacking oder Touring wird. Also ich bin, ja, und so kam es dann eigentlich
Hauptsache
zum
Radtour.
Bikepacking. Hauptsache unterwegs sein, genau, Radtour und alles dabei zu haben.
Erzähl weiter.
Genau, und dann sind wir eben am besagten 6. September da in Calgary eingeflogen und haben unsere Räder da aufgebaut am Flughafen und dann erstmal so erfahren, so, wie, was, Grizzlies, hier gibt's Wild und so, das gibt's eigentlich nicht bei uns daheim. Und so, ja, ganz naiv einfach dann auf diese neuen Umstände aufmerksam geworden, dass man sich da eben noch um ein bisschen andere Sachen kümmern muss, wie eben bei uns, wenn man durch Europa fährt. Und haben uns dann vor Ort erst den Track aufs Handy gezogen. Also wirklich alles sehr, sehr kurzfristig, spontan und naiv und haben uns dann in Calgary eben die Daten aufs Handy geladen und sind dann einfach losgefahren von Calgary nach Banff rein und dann eben auf diesen Great Divide.
Ja, großartig.
Und so kam es eben
Ist ja
zum
fast schon
Fahrradreisen.
respektlos, wie ihr da die Traumtour schlechthin. Aber ich
Ja,
finde das ist
das haben wir erst im Anschluss erfahren, dass das eigentlich Giant hier so der absolute Oberklassiker ist,
ja.
diesen Great Divide und ja.
Nee, das tut auch mal gut, weißt du, weil wie heißt immer so schön, irgendwie alle dachten, es geht nicht und das ist ganz schwer, bis dann jemand kam, der es einfach machte. So, ne? Und so fühlt sich das halt auch, ja, kein Problem. Und dann auch noch schön in den Summer rein sozusagen, in der Annahme, es wird warm.
Ja,
Oder
das haben wir relativ schnell dann feststellen müssen, dass es nicht wirklich warm wird.
Oh Gott. War sehr kalt oder ging es dann?
Es war also gleich am Anfang eigentlich ziemlich schlecht. Also gerade Kanada und das British Columbia und Alberta, das war, glaube ich, da war so viel Regen. Also es war echt anstrengend, auch mental gleich mal. Und da gab es dann, also da waren nur Zelten angesagt. Also das war wirklich tough. Dann auch wirklich morgens schon bei prasselndem Regen da irgendwo aus dem Zelt zu steigen. Aber ja, ein unfassbar intensives Abenteuer, was echt auch jetzt noch langfristig einfach in Erinnerung bleiben wird. Also
Ja, wenn
gerade auch
nichts
diese widrigen
passiert,
Bedingungen.
hast du nichts
Es
zu
ist alles gut
erzählen,
gegangen,
ne?
zum Glück. Ja,
Ja.
es ist zum Glück alles gut gegangen.
Wie lange wart ihr unterwegs?
Also wir haben ihn nicht ganz gefahren. Mein Kumpel hatte damals 6 Wochen Zeit und die Zeit haben wir uns auch genommen. Wir sind dann bis nach Denver gekommen. Also du kommst ja da rein von der kanadischen Grenze, also in Banff eben gestartet. Und dann kommst du nach Montana, fährst ewig lang durch. Bist du den gefahren? Kurze
Nee, noch
Zwischenfrage.
nicht. Aber.
Dann kommst du ewig lang durch Montana, das ist echt riesig. Dann kommt Idaho und Wyoming, Yellowstone Park. Dann kommt der Teton Park, wo du, der Great Teton Park, wo du vorbeifährst. Dann kommt, was kommt dann als nächstes? Genau, Wyoming. Und dann kommst du irgendwann nach Utah und Colorado. Und genau, dann sind wir eben bis nach Denver gefahren, wo dann Benny heimgeflogen ist. Ich habe dann auch mein Fahrrad heimgeschickt. Also ich bin nicht den ganzen Panamerikaner mit dem Fahrrad gefahren, sondern nur bis Denver und habe dann wieder auf Backpack umgeswitcht und bin einfach weitergereist, ohne Plan und Idee. Das war so die Idee damals.
Aber in Patagonien warst du ja auch, habe ich gesehen, da warst du dann ohne Fahrrad, oder?
Genau, das war dann alles ohne Fahrrad. Also ich bin damals eben losgefahren mit dem einzigen Wunsch oder mit dem Traum, eben einmal loszufahren ohne ein Limit, also ohne Zeitlimit, ohne ein Ortlimit, wo ich irgendwo sein musste und bin dann einfach, ja, habe mich einfach treiben lassen für ein halbes Jahr oder insgesamt waren es sogar dann 9 oder 10 Monate und habe einfach jeden Tag reingelebt und einfach, ja, mich einfach treiben lassen von allem, was so passiert außenrum und bin dann eben letztendlich bis Patagonien gekommen und bin dann von Buenos Aires aus wieder nach Hause.
Wie war eigentlich der mittelamerikanische Teil? Also so Ecke Honduras und was liegt da noch?
Also ich kann vielleicht noch einmal kurz
Guatemala,
skizzieren, wie dann tatsächlich genau meine Route war. Also ich bin dann von Denver erstmal nach Kuba geflogen, einfach mit der Idee, okay, jetzt war ich so lange auf dem Rad gesessen und jetzt brauche ich mal ein bisschen Strand
Aufwärmen.
und Sonne und vor allem war es eben immer kalt und jetzt mal ein bisschen Sommertemperaturen. Dann haben wir erstmal Kuba angesagt, Tauchen, ja, einfach Strandfeeling und dann bin ich nach Costa Rica. Also ich habe einen kleinen Teil übersprungen, den ich auch schon in anderen Reisen gemacht hatte, also Mexiko, Guatemala, Belize. Bin dann eben nach Costa Rica und von dort dann alles mit dem Bus, keine Flüge mehr gemacht, alles mit dem Bus, eben ganz Mittelamerika und dann immer entlang der Anden nach Patagonien. Und ja, Mittelamerika, hast du eine konkrete Frage oder einfach mal
Naja,
drauf
ich hab
losrennen?
das jetzt immer so beobachtet und habe als auch gesehen, dass einige Radreisende beispielsweise diese schwierigeren Staaten da, so Nicaragua und El Salvador und sowas überspringen, ne? Einfach weil die Sicherheitslage da offensichtlich nicht so optimal ist. Wie hast du das wahrgenommen? War das für dich okay, weil halt auch Bus oder?
Ich glaube, Costa Rica ist so ein Staat, der dann schon ein bisschen weiterentwickelt ist. Ich glaube, El Salvador, Nicaragua, Honduras sind vielleicht noch mal ein bisschen kritischer. Costa Rica habe ich mich tatsächlich eigentlich recht sicher gefühlt. Aber wie du schon sagst, ich bin natürlich auch mit dem Bus meistens dann eher auf diesen, ja, normalen Wegen unterwegs gewesen, wohingegen du, wenn du mit dem Fahrrad so ein Land durchquerst, was ich jetzt im Nachhinein super spannend fände, ist es natürlich eine andere Sache, weil du dann einfach an Orte kommst, wo halt überhaupt kein Tourismus vorhanden ist, wo, ja, wo vielleicht dann auch mehr Kriminalität ist oder keine Ahnung, es könnte sein, dass das vielleicht dann nochmal ein bisschen schwieriger ist, aber grundsätzlich sehe ich es immer so, dass es einfach immer noch extrem Pech wäre, wenn du irgendwie ausgeraubt werden würdest oder irgendwie Probleme kriegen würdest. Also ich bin eigentlich grundsätzlich der Meinung, durch das, dass ich schon so viel unterwegs war, dass eigentlich die Welt ein wunderbarer Ort ist und friedlich ist und dass, wenn was passiert, dass das eben immer Pech ist einfach. Und es kann überall passieren.
Dann warst du 2019, bist du dann wiedergekommen oder noch 2018?
Genau, also
Nee,
20.
2019 dann, weil September seid ihr erst losgefahren,
Genau, im
ne?
September sind wir los, dann eben diese besagte Strecke runter, immer auf der Suche, eben wegzukommen von dem normalen Tourismusweg. Das ist eigentlich schon immer so mein Anliegen. Ich glaube, das ist ja auch so das normale Backpacker-Denken, dass man eben nicht das Normale macht, aber Ich glaube, ich habe es schon noch mal ein bisschen extremer gemacht, weil ich eben immer mein Zelt dabei hatte und immer wieder auch den Weg gesucht habe, in die Wildnis zu gehen, alleine, ohne irgendwelche Menschen zu sehen. Und habe dann, keine Ahnung, ob es dann Vulkane in Mittelamerika war oder eben dann die Anden, wo ich mehrere Tage mich immer wieder abgespalten habe von dem normalen Weg. Also das war schon immer meine Grundgedanke, dass man auch einfach eigene Sachen macht und eigene Wege geht und was Neues entdeckt. Und nachdem ich eben diese ganze Reise fertig hatte, war es eben dann, ich glaube, es war April 2019, wo ich dann heimkam. Genau, und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, gut, den Traum hast du dir erfüllt, jetzt kannst du einsteigen. Also das Limit war halt damals einfach Geld, das war dann weg in dem Zeitpunkt. Und dann hieß es, gut, jetzt kannst du guten Gewissens hier einen Job anfangen und das normale Leben eben wieder anfangen.
Das ist
Damals dachte ich das, ja.
ein guter Anker für eine Frage, die ich bekommen habe, nämlich, wie nimmst du dir die Zeit für deine Touren? Weil wenn man, das ist natürlich jetzt auch, ich kenne dich ja nicht persönlich, sondern tatsächlich über YouTube und Instagram und so und habe das natürlich so ein bisschen mitverfolgt. Da kann natürlich sehr schnell der Eindruck entstehen, der Peter, der muss nicht arbeiten, der reist. So.
Ja.
Wie machst du das?
Also ich hatte das Glück, dass ich in meinem Studium immer nebenher Geld verdienen konnte als Tennistrainer, was immer ein sehr spannender
Das ist
und
ja
guter
cool.
Job war, der immer gut bezahlt war. Ich konnte ich mir immer was ansparen, dass ich dann eben in freien Monaten, wie eben zu Studiumszeiten, zu Semesterferien oder dann eben auch in diesen Phasen, wo du klassischerweise nochmal ein kleines Gap machen kannst. Also wenn du beim Bachelor, zwischen Bachelor und Master oder zwischen Master und Jobeinstieg, die Phasen habe ich dann halt oft auch ausgenutzt. Einfach, habe dann das Ersparte einfach ausgegeben in der Zeit, und habe mir so eben die Lücken geschaffen. Und jetzt, seit ich gearbeitet habe, waren es natürlich einfach nur die Urlaube, in den ganz normalen Urlaubszeiten.
Oh, die hast du intensiv genutzt, ne?
Die habe ich natürlich dann, wie jeden Einzelnen genutzt. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Urlaubstag daheim verbracht oder so.
Ja, cool. Ja, das geht mir ähnlich. Ich musste gerade schmunzeln, weil du sagtest, diese Gaps, die man hat zwischen Bachelor und Master und so. Ich habe noch ein altes Studium, ja, so ein, wie ist das früher, Diplom- und Magisterstudium. Bei mir war quasi die Studienzeit die Reisezeit, so. Das war jetzt nicht so wie die Studiengänge heute, wo du wirklich auch Präsenzpflicht hast und sowas. Das war damals irgendwie so, naja, vielleicht kommt er auch nicht. Da gab es ja dann auch diese Gestalten mit 76 Semester irgendwie katholische Anthropologie schon und du wusstest, okay, das wird nichts mehr. Aber wenigstens viel, viel rumgereist. Sag mal, du bist ja dann alleine unterwegs gewesen und bist es ja nach wie vor auch. Magst du das sehr oder also bist du einfach überzeugter Solo-Reisender oder was gefällt dir da am
Ja,
liebsten?
ich finde so die Mischung macht's. Also ich finde, beides hat extreme Vorzüge. Ich bin unfassbar gern mit meinen Kumpels unterwegs. Das ist, wann immer ich kann und wann immer ich die Zeit finde, zusammen was zu machen, ist das auf jeden Fall die Prio eigentlich. Aber ich bin auch jemand, ich zieh dann los. Also wenn ich jetzt rumfrage und das hat dann irgendwie keiner Zeit, dann ist das für mich so, ja, alles klar, dann mache ich es alleine und das mache ich auch extrem gerne. Ich bin auch wirklich super gerne allein unterwegs. Ich glaube, jeder Alleinreisende kann es bestätigen, man ist dann quasi faktisch eigentlich nicht alleine. Sobald du irgendwie in ein Hostel kommst oder sowas, triffst du Leute, die genauso drauf sind wie du und kannst eben zusammen was unternehmen. Und einerseits mache ich das gerne, eben neue Leute kennenzulernen, aber auch andererseits bin ich wirklich auch extrem gerne allein in der Natur und finde das immer sehr, sehr intensiv, wenn man irgendwo am Gipfel ist, kein Mensch in der Nähe und den Moment dann nur für sich zu haben. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend und ja, dementsprechend mag ich einfach beides extrem gern und wenn sich eben keiner findet, der mich begleiten kann, wie jetzt zum Beispiel nach Portugal, weil es einfach eine lange Zeit war, dann fahre ich da allein los und habe auch überhaupt kein Problem damit und kann es extrem genießen auch.
Also in Portugal bei den Filmen fand ich, das kam sehr schön rüber, also wie du das genießt. Ne? So, da hast du auch deinen Geburtstag da gefeiert, irgendwo im Nichts, auf einem Berg und so. Also man merkte halt richtig, dass du das genießt. Deswegen die Frage, das hatte mich einfach nur so interessiert. Es gibt ja manche Leute, die sagen, ja, ich wäre ja gerne irgendwie zu 12 unterwegs, aber niemand will mit, deswegen muss ich das jetzt alleine machen, aber den Eindruck hatte ich bei dir nicht. Jetzt bist du wieder da. Wie ging es dann weiter? Fahrrad fandst du dann trotzdem noch gut?
Als ich jetzt dann 2019 heimkam, meinst du? Genau, also das Bikepacking, ich habe das auch schon gewusst, bevor ich losgefahren bin, dass das passt wie der Arsch auf den Eimer zu mir. Also diese Freiheit, die man mit dem Fahrrad hat, ist so cool. Also ich wusste schon, als damals ich losgeflogen bin nach Kanada, dass das wohl das neue Ding wird. Und so ist es auch aktuell noch. Also ich habe seither noch einige andere Reisen jetzt eben gemacht mit dem Fahrrad, auch teilweise kürzere Sachen. Und finde das einfach extrem cool. Und bin jetzt auch, also das ist jetzt gerade aktuell echt so mein bevorzugtes Reisevehikel quasi, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und dementsprechend ging es dann als ich 2019 heimkam, jetzt mache ich kurz, dass ich nicht zeitlich was durchverwechsle. Ich glaube 2020 war die Reise nach Nizza. Ich glaube 2019 habe ich noch was anderes gemacht, da bin ich noch ein bisschen durch Europa gereist, bevor ich dann tatsächlich angefangen habe zu arbeiten. Habe dann so die europäischen Gebirge, High Tatra und Balkan gemacht und dann 2020 das nächste Mal auf eine größere Radreise gegangen. Also das war dann die Reise nach Nizza. Mit ein paar Kumpels zusammen, erst zu viert und am Schluss waren wir noch zu zweit, wo wir eben die ganzen Alpen überquert haben. Also
Oh, schön.
von der Haustür, dem ganzen Alpenbogen gefolgt, um den Mont Blanc rum, durch die französischen Alpen, bis über die Seealpen am Schluss, bis nach Nizza. Also das war
Das
extrem
klingt
cool.
nach
Das war
Schwerarbeit.
2020. Das war durchaus Mountainbiken eben mit schwerem Gepäck, genau. Und da habe ich eben das erste Mal auch eigentlich angefangen, einen Film draus zu machen. Also das war 2020, also jetzt ein Jahr her, und habe mir gedacht, so, oh, ich mache eigentlich gefühlt ziemlich coole Sachen. Ich glaube, das könnte auch anderen gefallen, und habe dann gesagt, okay, jetzt bringst du mal ein bisschen alibimäßig bei, wie man so einen Film schneidet, und habe mir dann eine GoPro gekauft und gesagt, okay, ich filme jetzt mal ein bisschen mit und schneide dann da ein bisschen was zusammen und schau mal, wie das so ankommt, wenn ich das online stelle. Das war eben mein erster Film, den ich damals rausgebracht habe, dieses Bikepacking München-Nizza. Und dann hat mir auch das ganze Filmmachen extrem viel Spaß gemacht und auch das ganze Feedback, was dann einkommt. Und der Film hat wirklich so eine Runde gemacht, für das, dass ich eigentlich überhaupt keine Reichweite hatte auf Social Media, hat der wirklich die Runde gemacht. Ich habe dann Artikel geschrieben und veröffentlicht. Wir waren sogar auf dem Filmfestival mit dem Ganzen hier am Tegernsee. Und das Ganze hat mich dann echt so ein bisschen inspiriert und gesagt, okay, eigentlich, das könnte mir richtig Spaß machen, jetzt auch in Zukunft. Und seitdem bin ich eigentlich auch so ein bisschen immer dabei, das Ganze ein bisschen besser zu dokumentieren, wie eben noch damals vor 2019, wo meine Reisen wirklich eigentlich fast nicht dokumentiert sind, außer vielleicht ein paar Handybilder.
Dann lass uns doch gleich mal darüber sprechen, weil da hatte ich mir jetzt gedacht, Mensch, da habe ich mit dir den richtigen Gesprächspartner ausgesucht, das Filmen unterwegs. Ne? Du sagtest, du bist da so richtig eingetaucht mit GoPro. Also mit was arbeitest du? Du hast auch eine Drohne. Ich finde auch deine Drohnenbilder spektakulär, auch sehr gut. Ja, so, also das meine ich gar nicht jetzt irgendwie so einschmeicheln, sondern ich habe mir das vorhin auch nochmal angeguckt. Richtig, richtig gut. Vor allem es sind ja immer so Unterbrechungen, manchmal bei deinen Kapiteln kommt so eine Werbung rein, ne? So, und dann kam irgendwie zufällig, du hattest so einen Drohnenflug irgendwo bevor du da in den Wintersturm gekommen bist, über so eine ganz lange Straße, die über so einen See ging, irgendwo in Spanien. Und dann kam danach eine Werbung, die hatte auch so einen Drohnenflug. Und ich habe erstmal gar nicht geschnallt, dass das Werbung war, so, weil ich dachte, ja klar, ne, so, da waren auch so Berge, ein bisschen Schnee und sowas, deswegen dachte ich, ach ja, das ist ja auch schön. Und bis ich dann geschnallt habe, ah, ist ja Werbung. Also von
Oh,
daher,
cool.
das machst du, das gefällt mir sehr gut. Was hast du für Ausrüstung, was vielleicht auch für Tipps, wie macht man das, ja, für Leute, die das vielleicht auch gerne machen würden?
Vielleicht fange ich noch mal, hole ich noch mal ein bisschen aus, wie das ganze Filmthema dann so ein bisschen an mich rankam. Ich habe dann eben zu der Zeit, als ich dann meinen ersten Film geschnitten habe, natürlich viel mit YouTube-Tutorials und so mir das Ganze beigebracht, was dann eben im Schnitt dazu gehört. Aber ich glaube, für so einen Anfangsfilm reicht einfach eine einfache Kamera, so wie die GoPro. Ich finde, die macht mittlerweile wirklich tolle Bilder, und dass sie so robust und so klein ist, muss man da nicht großartig drauf aufpassen, sondern kann einfach nur auf Play drücken. Und das ist für einen Einstieg echt extrem einfach eigentlich, da so ein bisschen in das Filmthema reinzukommen.
Was für ein Modell
Das heißt,
hast du gerade?
ich hatte die GoPro Hero 7, die ich jetzt allerdings leider im Meer versenkt habe, in Portugal, als ich dachte, ach komm, mach mal eine Surfaufnahme. Das war sehr, sehr glorreich. Ja, die habe ich quasi versenkt. Jetzt muss ich mir eine neue holen. Mal schauen, wahrscheinlich wird es jetzt ich glaube, die neueste ist die 10. Genau, aber das war eben nur der Anfang. Das heißt, für jeden, der vielleicht einsteigen will, ich finde, so eine GoPro oder ich glaube auch Handys mittlerweile können für den Anfang echt ausreichend sein. Und habe dann auch die ganzen ersten Projekte alle mit der GoPro gemacht, eben bis München-Nizza. Jetzt muss ich überlegen, wann ich dann die Kamera gekauft habe. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich habe Lust, da ein bisschen tiefer reinzurücken, auch vielleicht ein bisschen professioneller an das ganze Filmmachen rangehen. Und habe mir dann halt überlegt, okay, jetzt will doch eine Kamera kaufen, einfach um noch ein bisschen mehr Spielraum zu haben, was das ganze Farbdesign und einfach noch mehr Möglichkeiten zu haben und ein bisschen professionelleren Look. Und habe mir dann eine Sony-Kamera gekauft, habe mich da reingelesen, dachte mir, okay, Sony scheint anscheinend so der Benchmark zu sein, was Filmen angeht. Das heißt, seitdem habe ich eine Sony Alpha 7C, was durchaus eine echte Kamera ist. Also ich glaube, damit kann man auch wirklich wiederum, also kinoreifes Material filmen. Und das war auch so ein bisschen für mich, also es war durchaus eine Investition, aber ich habe auch gesagt, okay, nee, ich will jetzt eigentlich schon versuchen, vielleicht auch professionell zu machen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann soll es nicht an der Ausrüstung scheitern, habe mir dann echt erstmal eine Kamera gekauft. Und auch genau wie es beim Bikepacken damals war, habe ich mich nicht erst mit Theorie beschäftigt, sondern erstmal eben einfach angefangen und habe gesagt, okay, das macht nicht Learning by Doing, bringe ich mir das jetzt bei, wie man so eine Kamera bedient. Und ich glaube, bis heute kann ich das Ding eigentlich nicht wirklich, also ich kann nicht alles rausholen, was das Ding kann, aber ich glaube, mittlerweile kann ich zumindest die Basics eben und erhoffe mir, dass es das vielleicht noch besser wird in den nächsten Reisen. Also ich habe dann quasi also eine Sony Alpha dabei, dann die GoPro für so, ja, First-Person-View-Sachen oder für so Action-Sachen, Abfahrten oder irgendwas, wo man eben so heimlich mitfilmt, wie die Schnitte da mit der Polizei zum Beispiel oder wo man eben so ein bisschen das echte Leben mitfilmen kann. Und dann habe ich eben noch eine Drohne, also so eine DJI-Drohne dabei, wobei das auch noch eine der Einstiegsmodelle ist. Also diese DJI Mini 2, die ich jetzt habe, ist kostenmäßig, glaube ich, so bei 400 Euro. Und im Vergleich zu den teureren Modellen von denen war das auch damals noch zum Einstieg eigentlich ganz okay. Und die filmt auch in 4K und fliegt eigentlich schon ganz cool. Also das reicht mir jetzt für meine Projekte aktuell. Ist das echt ein cooles Setup, wo ich echt mega happy bin damit. Also das jetzt so mal zum Setup. Und
Hast du ein
dann,
Stativ?
ich habe so ein kleines
Ja, Pott.
Gorilla-Pod oder wie die Dinger heißen, für die Kamera, was sich echt ein bisschen bewährt hat, dass man einfach nicht immer die Kamera auf den Boden stellen muss, sondern einfach irgendwie dann ein bisschen eben ein Stativ hat. Das ist eigentlich so mein Kamera-Setup. Und für die GoPro habe ich eben noch eine Schnalle, die ich mir so an die Brust hängen kann. Ja.
Zwei Fragen. Das eine ist, wie transportierst du das alles? Das wiegt ja auch ein bisschen, oder?
Ja, es ist durchaus mittlerweile auch ein bisschen Gepäck, das stimmt. Ich habe meine Drohne in meiner Framebag gehabt, wobei die Drohne echt nicht groß ist. Also das sind Drohne und Controller sind in der Framebag gewesen und die Kamera habe ich meistens eben irgendwie griffbereit. Hatte ich in dem Fall in meinem Accessory Pack vorne drin. Da konnte man eigentlich dann immer recht schnell drauf zugreifen. Und die GoPro hängt eigentlich immer so an meiner Brust dran, falls mal schnell was aufgenommen werden muss. Also das heißt, richtig Pack. Volumen braucht es eigentlich nur für die Drohne. Das andere muss eben griffbereit sein.
Zweite Frage, Stromversorgung. Wie machst du das?
Ja, ich hatte sonst immer also ein Solarpanel tatsächlich dabei, was ich extrem cool finde. Ich finde es richtig, richtig cool, irgendwie wirklich aus der Natur zu leben und sich komplett selbst zu versorgen, in dem Fall jetzt auch mit Strom. Auf der Portugal-Reise hatte ich jetzt mein Powerbank, meine Solarpanel gar nicht dabei, weil ich dachte, jetzt im Winter ist vielleicht die Sonnenenergie gar nicht mehr so da und wenn das Wetter nicht gut ist, dann ist das vielleicht ein Platz, den ich mir sparen kann. Ich arbeite also mit einer Powerbank und eben Ersatzakkus, die ich dann immer, wenn ich irgendwo drin bin, einfach nochmal komplett auffülle und hat echt ganz gut funktioniert. Also dieser Kamera-Akku hält eigentlich 3 Tage, wenn man nicht übertrieben viel filmt. Der Handy-Akku hält eigentlich auch 3 Tage, wenn du den ganzen Flugmodus bist und eigentlich nicht viel damit machst. Und die GoPro braucht ein bisschen mehr Akku, aber die ist mit der Powerbank eigentlich recht schnell bedient. Also das hat recht gut funktioniert.
Ah
Und
ja,
mit der
okay.
Drohne hatte ich, glaube ich, 2 Akkus.
Ja. Na, ich bin auch ein bisschen am Überlegen mit einer GoPro, weil der Tobias, mit dem ich jetzt die beiden Touren, Schrägstrich Rennen gemacht habe, der hat auch so eine GoPro und hat aus meiner Sicht da wirklich tolles Material einfach so aus der Hüfte geschossen, in Anführungszeichen gemacht. Ne? Also hat sich natürlich Mühe gegeben, aber da dachte ich mir auch, na, vielleicht wäre das was, weil ich ähnlich wie du immer mal wieder an so einen Punkt gekommen bin, dachte, eigentlich könnte man ja vielleicht auch mal was mit Bewegtbild machen und nicht nur mit Fotos so. Aber ich habe es noch nicht über diesen Punkt hinaus geschafft. Ich habe immer gesagt, na, aber Gewicht. Aber Akku oder so. Und dann habe ich es irgendwie wieder vergessen. Von daher. Nee, das sehr, sehr, sehr cool. Wie machst du das eigentlich mit der Drohne, während du fährst? Also es gab ja immer mal so ein paar Einstellungen, da kurfst du, glaube ich, irgendwo so jetzt durch die Berge und dann fliegt die Drohne so neben dir. Steuerst du die dann beim Fahren oder ist es so eine Follow-Me-Funktion?
Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also mein Modell kann eben noch nicht diesen Follow-Me-Tracking. Ja, das ist, glaube ich, dann erst das nächstbessere Modell. Dementsprechend musst du halt irgendwie versuchen, während dem Fahren auch noch diese Steuerknüppel zu zu verwenden. Ich glaube, ich habe auch ja einfach extrem viel Material, wo dann eben nicht funktioniert hat, wo ich dann einfach verruckelt habe. Ich meine, Drohne ist halt ist recht schwierig, weil du musst eigentlich immer, ja, du brauchst so eine smoothe Bewegung. Und sobald du halt mal die Richtung stark änderst, ist es einfach nicht mehr schön zum Anschauen. Ja. Und dann ist dann der ganze Shot eigentlich für die Cuts. Dementsprechend musst du da immer schauen, dass du da eine gleitende, durchgängige Bewegung hast. Und ja, das ist natürlich beim Fahren schon schwierig, aber ich habe es teilweise einfach versucht, weil ich hatte ja Zeit. Habe es einfach teilweise versucht, da eben auch ein paar Aufnahmen zu haben, wo ich fahre. Mhm. Was cooler ist, wenn du halt jemanden dabei hast, den du beim Fahren filmen kannst. Ich weiß nicht, du musst dir mal Episode 1 anschauen von jetzt meinem Weg nach Lissabon. Ich habe so eine coole Aufnahme gemacht von Benny, wie wir in der Schweiz dann im Schnee oben eine Abfahrt gefahren sind. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsshots, die ich je gemacht habe.
Ja, das habe ich gesehen. Ah, okay, dann war, ja, das hatte ich gesehen und einmal dich auch irgendwo in den Pyrenäen und dann habe ich natürlich gedacht, ach so, das macht ja bei so, also ist so eine Follow-Me-Geschichte, deswegen.
Ja, nee, das muss man irgendwie sich so hintricksen und die hat auch 2-3 Automatik-Modi, wo sie dich so umkreist und sowas, aber das funktioniert nicht ideal, aber ein paar Sequenzen kann man eben dann daraus nehmen, genau.
Wie speicherst du die Daten eigentlich? Also hast du ja Karten und ziehst du die dann nochmal auf eine externe Festplatte oder?
In dem Fall hatte ich einfach sehr große Speicherkarten mit 250 Gigabyte und hab ja meinen Laptop diesmal dabei gehabt,
den ich immer drin
speichern konnte.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Weil ich wollte diesmal einfach wirklich versuchen, Just-in-Time-Filme zu machen. Die ganzen Projekte, die ich davor hatte, sind alle immer so von Monaten Vergangenheit, weil ich nie dazu kam, sie zu schneiden. Und diesmal dachte ich, mache ich mir selber so ein bisschen Druck, nehme Laptop mit und sage, hey, ich mache die Filme wirklich just in time, dass man die Reise einfach auch so ein bisschen live noch mitverfolgen kann. Und dementsprechend hatte ich einen Laptop dabei und konnte eben dann auch die Daten immer zwischenspeichern.
Ja, das ist dir gut gelungen. Dann lass uns mal, also vielen Dank erstmal für diese Tipps da mit dem Filmen. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, vergesst die Theorie oder haltet euch nicht lange mit der Theorie auf, sondern einfach reinhüpfen.
Einfach und mal machen, genau.
Und machen und dann kann man immer noch schauen.
Ja. Ist halt immer mein Ansatz gewesen, ja. Aber
ich glaube trotzdem, es gehört ein bisschen noch Talent und Auge dazu, das hast du. Also von daher, es gibt ja viele Leute, danke, die filmen, ja. Ne, so, wo man dann aber sagt, ja, danke.
Ja, ich hatte so ein bisschen den Anspruch, wirklich auch, ja, irgendwie gutes Material zu machen. Nicht einfach nur die GoPro an die Brust zu hängen und die First-Person-View da stundenlang laufen zu lassen, sondern wirklich den Zuschauer möglichst viel mitnehmen. Verschiedene Ansichten, verschiedene Winkel, verschiedene Perspektiven, dass man da wirklich schön tief einsteigen kann und einen guten Eindruck kriegt, wo man auch ist. Also
versuchst du Perspektiven? Also machst du sowas wie, okay, ich habe ungefähr eine Story, ja, und ich mache noch ein bisschen Schnittmaterial, so Atmo-Kram?
Kam jetzt natürlich ein bisschen mehr, nachdem ich mich jetzt doch bisschen mehr damit beschäftigt habe, dass man so ein paar Sachen mittlerweile weiß, wie man das vielleicht am besten inszeniert, aber im Prinzip komme ich ja an die Orte immer neu hin und muss dann schauen, was gibt's dort. Also das ist alles immer noch sehr viel aus dem Bauchgefühl raus. Und also so teils. Also teilweise so Szenen irgendwie beim Campen und so habe ich schon ein bisschen mittlerweile so, okay, das wäre eigentlich cool, wenn ich das noch irgendwie draufkriegen würde und versuche schnelle Schnitte irgendwie so zu machen und eben der andere Teil einfach machen und schauen, was passiert und im Schnitt dann eben versuchen, irgendwas draus zu basteln.
Aber ich habe vorhin gedacht, da gehört auch Selbstdisziplin dazu, denn du berichtest einmal, ich bin bei diesem Schneesturm, merkst, ich bin Fan von dieser Schneesturm-Serie-Folge. Du kommst dann an so ein Hotel, so endlich, also du sagst, Gott, also so kalt, das ist echt unverschämt, ich brauche jetzt eine heiße Dusche. So. Und du nimmst den aber auch mit, ne? Normalerweise würde man sagen, ja, okay, Hotel. Und dann wäre der nächste Schnitt Peter auf dem Bett mit dickem Bauch und sagt, so, war schön. So, aber du machst ja wirklich, nimmst ja die Zeit, obwohl du ja offensichtlich kalt und durchfroren bist, da noch zu gucken, okay, Peter fährt vor das Hotel, Peter kommt ins Zimmer rein, Peter zieht sich aus, Peter geht duschen. So, fand ich auch schön, wie du dann in die Dusche gehst und dann, oh Lord.
es ist so, manchmal habe ich dann Bock drauf, noch ein bisschen zu filmen und dann geht noch ein bisschen was und ja, manchmal eben nicht. In dem Fall hatte ich anscheinend noch Lust drauf, das irgendwie, da habe ich glaube ich dann auch schon ein bisschen vorausgedacht an die Szene, wie ich die dann auch schneiden will und dann dachte ich, das wäre vielleicht cool, das auch noch zu zeigen.
Und ein paar Folgen davor sitzt du, das war an deinem Geburtstag glaube ich oder einen Tag drauf, da sitzt du auf so einem Stein in den Bergen oben, blauer Himmel, zwei so kleine Wölkchen und du filmst dich so von unten und es ist einfach ein schönes Bild, da habe ich mir auch gedacht, na, Ja, bestimmt. Also mittlerweile schon ein Blick fürs Detail so und weiß ja dann ungefähr, glaube ich, auch irgendwann aus der Erfahrung heraus, wann ein Bild gut aussieht. Aber da sag ich mir auch, na, der hat bestimmt ein Storyboard. So. Aber hast du offensichtlich nur so zum Teil?
Nee, nicht ganz oder nur zum Teil, genau.
Cool. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel immer über diese Portugal-Tour so gequatscht. Jetzt erzähl doch mal dazu, also wie kam es dazu, wie bist du auf die Idee gekommen, Strecke und so weiter. Also dann lass uns mal darüber quatschen.
Okay, also das war ja dieses Jahr, ich bin ja dann im Oktober losgefahren und hatte eben Mitte des Jahres oder ich glaube es war Juni, hatte ich mich dazu entschieden, okay, jetzt versuchst du mal mit deinen Abenteuern tatsächlich, dass das dein Job wird quasi. Mhm. Also habe dann damals meine Arbeit aufgehört und gesagt, hey, gebe mir jetzt ein Jahr, also das ist auch noch neu, das haben wir auch noch nicht angesprochen, ich gebe mir jetzt ein Jahr und schau mal, was man damit vielleicht auch jobtechnisch erreichen kann und hatte dementsprechend Zeit. So. Ja. Und dann dachte ich, okay, die Zeit kannst du jetzt entweder daheim nutzen und Kontakte knüpfen, keine Ahnung, die Projekte an Land ziehen, Sponsoren suchen oder du machst erstmal, worauf du Bock hast und bist unterwegs. So, und das war dann die Grundidee, okay, was soll ich jetzt da, das bringt mir ja nichts, wenn ich frei habe und dann nichts mache, sondern okay, dann fahre ich jetzt halt los, mache jetzt nochmal irgendwas und habe dann geschaut, okay, was könnte man machen, die Karte aufgemacht, wie man es halt macht, wenn man sich inspiriert und gesehen, ah cool, Europa und so. Und dann war meine Schwester eben gleichzeitig jetzt eben gerade in Lissabon für ihr Auslandssemester vom Studium. Und dachte, okay, Lissabon, da war ich schon ein paar Mal, okay, Lissabon könnte man vielleicht, schaut man sich so an auf der Karte und sieht so, okay, cool, sind eigentlich schon ziemlich viele Berge dazwischen. Also wenn man dann so die Alpen verfolgt, dann kann man eigentlich direkt in die Pyrenäen reinstechen, kann so in den kantabrischen, nordspanischen Alpen bleiben und ist dann eigentlich schon fast in Lissabon, ohne dass man irgendwie eine flache Etappe machen musste. Und dachte direkt so, oh, cool, das ist ja mega geil, dass man da so viel in den Bergen sein kann. Und dachte, ja, nice, dann mache ich das halt, dann fahre ich jetzt halt nach Lissabon, dann ist es halt Lissabon jetzt. Und wie immer ist halt dann nicht viel Planung, sondern einfach so, oh geil, Lissabon, top. Das habe ich mir, glaube ich, dann so Mitte des Jahres gedacht, oh geil, ich könnte nach Lissabon fahren. Und dann war es eben September, als ich aus dem Kaukasus kam und dann war halt, ja gut, dann fahre ich jetzt eben los nach Lissabon. Und so kam es zu der Idee. Und ja, Routenplanung war eben klar, ich will möglichst viel Zeit in den Bergen verbringen, das ist einfach das, was ich am liebsten mache. Mich da auch richtig challengen, die Höhenmeter zu ackern und da möglichst viel.
Wie viel waren denn das jetzt eigentlich? Du hast ja jetzt auch nochmal die Statistiken, glaube ich, gepostet, aber wie viel war das? In
Summe waren es, glaube ich, es ist knapp 60.000 Höhenmeter auf 3.800 Kilometer. So ungefähr.
Nicht also schlecht.
Es war schon nicht ohne, also gerade so Alpen und Pyrenäen habe ich wirklich sehr, sehr viele Höhenmeter gemacht. Also hinten raus dann weniger, aber in den Bereichen, da ging eigentlich jeden Tag. Also da waren teilweise mehrere Tage in Folge, wo du über 2000 Höhenmeter auf Gravel Road, auf schweren Straßen, teilweise mit Tragen und so. Also da habe ich schon wirklich drauf angelegt zu sagen, hey, ich will wirklich so viel wie es geht hoch raus.
Wie hast du dir dann die Strecke, also du hast gesagt, okay, Berge, dein Ding, und dann hast du dir die Strecke so lang gelegt, also kam es gar nicht so sehr drauf an, ich möchte so schnell als möglich nach Lissabon, sondern so schön als möglich.
Ganz so, genau, also absolut. So hoch als möglich. Für mich war nicht das Ziel, jetzt hier in möglichst schnell Lissabon zu sein, sondern wirklich ja, voll die Berge auszukosten. Also sowohl die Alpen, als auch vor allem die Pyrenäen, auf die habe ich mich mit am meisten gefreut, und auch die Picos de Europa, auf die habe ich mich mit am meisten gefreut, weil die Alpen, das ist so meine Heimat. So, ich habe das Gefühl, obwohl ich jetzt eine Strecke gefahren bin, wo ich, glaube ich, kaum einen Teil schon davor gemacht habe, da habe ich das Gefühl, das checke ich, das kenne ich. Also bin schon so oft über die Alpen gefahren, ich glaube mittlerweile fast 10-mal Transalps und sowas gemacht. Und da dachte ich, die Alpen, das checke ich, das liebe ich jedes Mal krass. Also da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Und danach, Pyrenäen wird sauspannend. Also das heißt, Routenführung, Routenplanung gab es wirklich in dem Fall gar nicht. Also in den Alpen mache ich immer Tag für Tag meine Planung, schaue mir immer an, welche Pässe sind hier in der Nähe, wo man vielleicht machen kann. Und in dem Fall habe ich eben auch das Wetter ein bisschen berücksichtigt, dass wenn Schnee kam, dass ich dann eben gesagt habe, okay, dann mache ich an den Tagen vielleicht keinen hohen Pass, sondern fahre ein bisschen Strecke. Und wenn es dann wieder besser ist, dann fahre ich wieder hoch hinaus. Das heißt, da wirklich Tag für Tag. Und dann kam ich an die Pyrenäen ran. Und dann war mir klar, okay, ups, ich habe hier wirklich noch überhaupt keine Ahnung von Routen und sowas. Und die Pyrenäen sind wirklich deutlich wilder wie die Alpen. Also da gibt es auch deutlich weniger Infos online, was da für Routen cool sind. Und da habe ich dann schon ein bisschen mir Sorgen gemacht, so, okay, wie komme ich jetzt hier eigentlich vorwärts? Gibt es hier überhaupt Straßen, die ich cool finde, irgendwo hoch in den Bergen? Und aber bin halt dann trotzdem einfach drauf losgefahren, weil ich halt eben nichts gefunden habe. Und dachte mir, okay, fährst du erstmal nach Andorra und dann schaust weiter. Und dann habe ich irgendwann so Karten gefunden oder auch auf Komoot dann eben entdeckt, so, okay, da gibt es schon coole Straßen, die hoch hinausgehen, wo auch längere Zeit dann irgendwie über 2000 Meter entlang führen. Und da habe dann gesagt, okay, dann versuchst du die einfach mal, ohne da genau zu wissen, ob die wirklich gut sind. Und die waren, hat sich rausgestellt, waren absolut genial. Also ich habe da wirklich so, so coole Strecken gefunden und die waren einfach, ja, es war dann einfach ein bisschen glücklich. Einfach wie immer halt einfach dann die Straßen gefahren, die Strecken gefahren, die ich auf der Karte gesehen habe und die waren immer so, so cool. Extrem, extremst tolle Bergblicke. Richtig schön verlassen, abgelegen, keine Menschen getroffen und so habe ich mir dann irgendwie da die Strecke durch die Pyrenäen durchgehangelt.
Also mich hat beeindruckt und das war eine Frage, die ich mir gestellt hatte, während ich das geguckt habe, Mensch, wo findet der denn diese Huts, also diese Refugien da? So, cool, das war gell? Auch, und dann hast du es ja auch erklärt. Dann hast du ja, dann kam er gleich so, hey, und wenn du wissen möchtest, wie ich das gefunden habe und wo es das gibt, dann schalte wieder ein. Das fand ich ganz, ganz, habe ich natürlich gemacht und so. Also von daher, das empfehle ich hier, ich glaube, 5, ne? Staffel, Folge 5 war das.
Folge 5 war die Schneeetappe. Folge 4 erkläre ich so ein
Folge
bisschen,
vier. Wie ich meinen Routenplan. Genau, genau. Und das war eine Frage, die ich bekommen habe über Instagram, ist auch, wie planst du deine Routen? Das hast du da auch ausführlich gezeigt. Also du arbeitest vor allen Dingen mit Komoot, ne? Und gehst ja dann aber jetzt weniger, dass du sagst, Komoot, ich bin hier und bring mich nach dort und lässt die dann machen, sondern du zwingst ja dir dann schon in der Großaufnahme sozusagen dann Komoot über die harten Wege. Also da, wo er dich selbst im MTB-Modus wahrscheinlich nicht lang routen würde, ne?
Genau. Also ich suche wirklich dann, ich schaue mir die Karte an und zoome dann in die Berge rein und schaue, wo es irgendwelche kleinen Wege gibt über irgendwelche Pässe. Und je kleiner, desto cooler finde ich es meistens. Und die suche ich mir dann aus und oft auch mit Tragen verbunden. Und das nehme ich sehr, sehr gerne in Kauf, weil man damit dann wirklich in die voll abgelegenen Orte kommt, was ich immer super spannend finde. Und genau, und dann fühle ich mich da drüber mit Komoot.
Musstest du viel dann tragen? Also gab es auch mal die Erkenntnis, okay, dieser eine Weg, das war jetzt doch nicht so die gute Idee oder ging es eigentlich immer weiter?
Ich habe, glaube ich, nie einen gehabt, wo ich dann umdrehen musste, aber oft fahre ich eben drauf los und gehe schon mit der Einstellung rein, so, okay, wenn es nicht geht, dann muss ich umdrehen, das ganze Tal wieder rausfahren. Also das Risiko gehe ich eigentlich schon recht gern ein. Aber in dem Fall war, also man hat dann auch nach einer gewissen Zeit eine gewisse Erfahrung im Kartenlesen. Dann schaut man sich so das Höhenprofil an, die Steigungen und sieht dann, okay, es könnte schon gehen. Es ist wahrscheinlich hart, aber es könnte schon gehen. Dementsprechend hat es schon jetzt immer geklappt. Aber es waren schon auch wirklich knackige Bike- und Hike-Strecken dabei, wo man wirklich mal, keine Ahnung, 400 Meter sein Rad trägt, was mit den ganzen Taschen dran schon ein ziemlicher Kraftakt ist, aber es hat tatsächlich eigentlich immer funktioniert. Aber ich baue sie tatsächlich, also wer jetzt meine Route blind nachfährt und denkt, der kann da gemütlich fahren, da würde ich mit Vorsicht genießen. Ich bin echt jemand, der überhaupt kein Problem damit hat, Tragepassagen mit einzubauen.
Und du sagst ja auch, nehmt noch ein Zelt mit, sicherheitshalber, weil es ja nicht immer, du hattest ja glaube ich auch einmal
richtig,
so ein Refugio, was zu war und dann musstest du nochmal weiter. War das
richtig,
Wetter ja auch nicht so.
Also ich glaube, ohne Zelt würde ich meine Touren ganz anders fahren, weil das Zelt immer für mich ein Backup ist. So, wenn irgendwas ist, wenn ich irgendwo hängen bleibe, wenn ich nicht weiterkomme, dann kann ich immer mein Zelt aufschlagen, die Nacht dort verbringen und am nächsten Tag mit frischer Energie weitermachen. Also ohne Zelt, auch wenn ich Zelten benutzt habe, würde ich das nicht machen. Und in dem Fall hatte ich eben dann diese Karte gefunden mit den Refugios in den Pyrenäen, an denen ich mich so entlang gehangelt habe. Und auch da, die hätte ich nicht angesteuert, wenn ich nicht gewusst hätte, ich habe auch noch mein Zelt dabei. Weil du siehst, du hast da nicht viel Infos auf der Seite. Du siehst dann zwar oft ein Bild dazu, aber das Bild ist dann, keine Ahnung, 15 Jahre alt und du weißt nicht, ob das überhaupt noch da ist, dieses Refugio. Und dementsprechend bin ich die eben angesteuert, immer recht naiv. Und glücklicherweise waren sie meistens offen und eben einmal dann eben nicht. Und dann ist es schon so, meistens war es eh immer spät abends, wenn ich oben war. Und wenn dann noch das Ding zu ist, dann ist eigentlich schon, kann bremslich werden. Aber ich wusste, aber ich hatte mein Zelt dabei. Ich habe das Zelt dabei. Ich habe in dem Fall sogar noch eine andere Ruine gefunden. So eine noch kleinere Refugio. Und war auch mega glücklich darüber. Also das hätte echt auch anders ausgehen können, weil es war an dem Tag so stürmisch. Das Zelt war wirklich kein Spaß gewesen da oben. Und es war sehr, 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 sehr kalt. Und ich habe lange auf der Karte, habe ich eine kleine Hütte eben noch mir davor eingespeichert gehabt. Und die habe ich lange gesucht. Es war dann schon dunkel. Und ich bin dann wirklich mitten in dieser Hochebene durch die Felder und habe dann dieses Refugio gesucht, einfach auf meinem GPS. Und es war einfach nicht zu finden. Und echt in der letzten Sekunde, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich abfahren, weil hier oben kann ich nicht schlafen, habe ich dann diese Ruine gefunden. Es war wirklich nur ein, keine Ahnung, so ein Steinhaufen mit einem kleinen Bretterverschlag oben drüber. Und ich war so happy über dieses kleine Hütchen, weil dadurch konnte ich eben oben auf dieser Ebene schlafen und konnte morgens gleich in dieser wunderschönen Gegend aufwachen, was immer die coolsten Abschnitte sind und die coolsten Zeiten am Tag, wenn man eben morgens direkt mittendrin ist. Und ja, eben durch das, dass ich das gefunden habe, konnte ich eben oben bleiben und war so, so happy. Und es war wirklich wie so ein kleiner Schafsstall und ich war einfach so happy, da drin zu sein. Also,
Also
jeden Fall echt
beeindruckende
gut gefunden.
Bilder, also beeindruckende, also tolle Landschaft auch. Ist das so,
Ja, extrem cool.
wenn du sagtest so, ja, die Alpen kenne ich und so, war auch wenn du da jetzt die Strecke vielleicht noch nicht gefahren bist, aber das war so okay. Und dann bist du in die Pyrenäen rein. Das schien dir und dann die Pico de Europa, ne? Wie heißen die Pico des
Picos de
Europa?
Europa, glaube ich, ist dann dieser
Ja,
Teilabschnitt, das sind die kantabrischen
genau.
Alpen,
Also
glaube ich.
da habe ich jetzt so mitgenommen, das sind so die beiden Gegenden, die dich am meisten beeindruckt haben, oder?
Absolut, ich will jetzt nur versuchen, dass ich es so ausdrücke, dass ich die Alpen nicht schlecht rede, weil die Alpen in meinen Augen mit das tollste Gebirge überhaupt sind. Ich finde, die sind so vielseitig. Also, die Alpen sind nach wie vor, also alles, was ich jetzt, glaube ich, auf der ganzen Welt gesehen habe, ich finde, die Alpen sind da ganz, ganz vorne mit dabei, auch kulturell und immer sehr, 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 sehr schön. Aber was halt der Nachteil, in Anführungsstrichen, an Alpen ist, die sind halt schon sehr erobert und besiedelt und es gibt eigentlich schon von überall irgendwelche Erfahrungsberichte. Und das ist eben das, was ich eigentlich noch cooler finde an anderen Gebirgen, wenn es eben mal keine Informationen gibt, wenn es Wildnis gibt, wenn wirklich mehrere Täler in Folge nicht besiedelt sind, wenn du einfach tagelang unterwegs sein kannst, ohne durch eine Ortschaft zu kommen. Und das findest du in den Alpen sicherlich nicht, vor allem nicht mit dem Fahrrad. Ich glaube, wandern könntest du vielleicht schaffen, dass du längere Zeit nicht durch besiedelte Täler kommst, aber mit dem Fahrrad bist du einfach schneller unterwegs und so viel Strecke kannst du gar nicht machen, dass du in den Alpen keine Siedlungen durchfährst. Und das ist eben immer genau das Spannende, zum Beispiel an den Pyrenäen oder an den Picos de Europa, dass man dort eben echt noch Wildnis erleben kann. Und auch wirklich tagelang keine Menschen treffen kann, wenn man es darauf anlegt. Und das, also ich persönlich finde das einfach so, so cool und fand deswegen auch die Pyrenäen waren für mich ein absolutes Highlight. Also das habe ich richtig gefeiert, die Pyrenäen. Und die Picos, ja, da war dann ja, wie gesagt, Schnee. Dementsprechend konnte ich es nicht so ausleben, wie ich es gern hätte. Aber Pyrenäen waren unfassbar. Hätte es mir nicht schöner ausmalen können.
Ist der Schnee dann eigentlich noch mal? Ich habe noch nicht so weit geguckt. Also ist der dann weggegangen? Also war das wirklich jetzt nur so eine Sturmfront und war das dann wieder normal oder blieb der?
Ja, also man muss vielleicht nochmal dazu sagen, im Oktober loszufahren über die Alpen und die Pyrenäen ist jetzt nicht gerade das, was man normalerweise machen sollte, jahreszeittechnisch bedingt. Und auch das war für mich so, das wird schon gehen. Ja, da war ich jetzt mal drauf los und es wird schon gehen. Und haben wirklich viele Leute auch geschrieben, als ich das angekündigt habe, ich mache das. So, hä, wie genau willst du im Oktober über die Alpen kommen? Wie genau willst du im November über die Pyrenäen kommen? Und da war ich halt naiv, wie ich bin, immer so, ja, das wird schon gehen, ja. Und hatte einfach unfassbares Glück mit dem Wetter. Also ich glaube, wir hatten einen unfassbar guten Herbst im Vergleich zum Sommer, wo es ja viel geregnet hat. Und ich hatte, glaube ich, bis Mitte November, ich glaube, nur einen Regentag. Also eigentlich unvorstellbar, was ich für ein Wetter hatte. Und dann kam eben irgendwann der Zeitpunkt, wo mein Glück vorbei war. Und das war eben dann am Ende der Pyrenäen und am Anfang eben dieser Picos de Europa. Und ja, da wurde es dann, hat es dann recht schnell gekippt. Da ist dann der Winter, von heute auf morgen war auf einmal Winter. Und in dieser Phase, wo ich dann eben in Nordspanien war, wo ich mich noch gut erholt hatte, da am Meer in San Sebastian surfen war und eben Episode 4 geschnitten hatte, in der Zeit hat es dann eben so richtig eine Schlechtwetterfront, hat sich da eben genähert. Und dann war klar, im Wetterbericht angeschaut, so hier wird es jetzt 14 Tage lang durchgängig regnen und schlecht sein. Und dann hatte ich aber schon eine Woche Pause gemacht und ich dachte so, boah, ich kann jetzt nicht hier 14 Tage rumsitzen, da habe ich keine Lust drauf. Und außerdem war eigentlich Wetter nie ein Grund für mich, irgendeine Tour nicht zu machen. Dann dachte ich, okay, gut, wird anders, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich werde es trotzdem angehen. So, und dann war natürlich, was an der Küste noch Regen ist, ist natürlich in den Bergen dann irgendwann Schnee. Und dann musst du, wenn du von Nordspanien ins zentralspanische Hochplateau willst, musst du eben über diese kantabrischen Berge und durch das, dass ich mir das Ziel gesetzt habe, über die Picos zu fahren, was natürlich der höchste Teil dieser kantabrischen Berge ist, wollte ich diesem Ziel nicht weichen, habe gesagt, ja komm, da werde ich dann irgendwie noch drüber kommen und habe dann gesagt, okay, ich mach's trotzdem, auch mit dieser schlechten Wettervorhersage. Und dann, ja, dann war eben der erste Pass mit 600 Metern, war dann noch Regen, aber am zweiten Tag war es dann eben schon Schnee und das war so hart, also es war einfach so kalt, man ist nass den ganzen Tag, Schnee kommt von allen Seiten, es ist windig und das hat richtig, richtig Körner gekostet, auch wenn die Etappen, ich bin natürlich viel auf Asphalt gefahren dann, weil abseits der Asphaltstraßen ging gar nichts mehr, weil halt Schnee überall war. Und dennoch, also normalerweise, wenn du Asphaltstraßen fährst und hast dann am Tag, keine Ahnung, deine 60 Kilometer, dann ist es ja überhaupt kein Aufwand oder keine Strecke. Aber in den Bedingungen war das so anstrengend. Also ich war wirklich kräftig, wirklich am Ende, an den Abenden, wo ich in die Dörfer gekommen bin. Und das war sehr, sehr hart. Und dann am letzten Tag hatte ich so viel Schnee. Es war unglaublich. Es hat wirklich extrem viel geschneit. Und ich habe gesagt, ich will jetzt trotzdem durch, weil ich hatte einen Kumpel in Leon, den ich besuchen konnte. Das ist eben dann südlich von den Bergen. Und habe gesagt, das mache ich, ich ziehe das jetzt durch. Vor allem, es war ja klar, den nächsten Tag wird es auch so. Ja. Das heißt, je länger ich warte, desto mehr Schnee liegt dann am Ende des Tages. Und dann bin ich eben losgefahren. Und es hat so unfassbar geschneit. Die Straßen waren wirklich voll mit Schnee. Man musste echt aufpassen. Und tatsächlich war es dann so wild, dass ich irgendwann von der Polizei aufgehalten wurde. Von der spanischen Polizei, die dann gesagt haben, Kollege, was machst du hier? Mach gefälligst Pause und wart, bis es aufhört. Und dann habe ich denen klar gemacht, so, ja, schon klar, ist ein bisschen dumme Aktion vielleicht, aber ich würde so gerne jetzt heute noch nach Leon kommen. Und so, nee, Junge, keine Chance, das war's für dich heute. Du bleibst jetzt hier, man sieht dich kaum auf der Straße, weil es so krass schneit. Lass es sein und fahr morgen oder so. Und irgendwie hatte ich mir so einen Kopf gesetzt, dass ich weitermachen will, habe ich mit denen dann diskutiert und hey, kann man nicht irgendwie machen, dass man mich besser sieht und so. Und dann haben wir irgendwie einen Kompromiss gefunden, dass ich mir eben so eine Warnweste noch kaufe, die ich dann auch anziehe, was im Prinzip, glaube ich, auch nichts gebracht hat. Aber dann haben sie halt irgendwann gesagt, ja komm, dann hau halt ab, so ungefähr. Und dann bin ich eben weitergefahren und konnte dann...
War viel Verkehr eigentlich?
Es war tatsächlich wenig Verkehr zum Glück. Also das hat schon gepasst. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es... extra, also dass der Verkehr, also dass man mich gar nicht sieht, ich hatte auch ein Rücklicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt ein übertriebenes Risiko war mit dem Verkehr. Also ich habe mich nicht gefühlt, dass würde ich jetzt mein Leben riskieren oder sowas. Aber es war schon extrem. Und sobald du dann aus den Bergen raus warst, tatsächlich war auf einmal wieder Sonnenschein und der Schnee war vorbei. Also es war wirklich wie so eine Grenze, wo auf einmal dann kein Schnee mehr war und auf einmal wieder Sonnenschein und dann hatte ich es geschafft quasi.
Cool, cool. Ich habe drei Fragen. Wenn du in Spanien dann wild gezeltet hast, wie war das? Also es ist auch eine Frage aus Instagram, wie sind deine Erfahrungen mit Wildzelten in Spanien? Kannst du dazu was sagen?
Jein. Also ich habe ja in Nordspanien dann in den Pyrenäen eben diese Refugios gehabt, wo ich nicht gezeltet hatte, die aber sehr, sehr cool sind. Also wenn man es darauf anlegt, in den Bergen zu schlafen, kann ich das nur empfehlen. Das sind eben so Selbstversorgerhütten, wo im Prinzip einfach nur vier Wände sind und ein Dach und oft eben auch noch ein kleiner Ofen drin. Und wenn man, also manchmal waren sie noch unterhalb der Baumgrenze, dann konnte man einfach sich selbst Holz suchen aus dem Wald. Manchmal war es überhalb der Waldgrenze, dann habe ich mir selbst Holz mit hochgeschleppt, dass man eben einfach ein Feuer machen kann und dann hat man eben auch Wärme, kann drin schlafen, sind aber sehr einfach. Also da sind teilweise nicht mal Betten drin. Das heißt, du musst mit Isomatte am Boden legen. Also das ist zum einen mal, wenn du in den Pyrenäen bist. Und dann war ja das Wetter so schlecht in den Picos. Da habe ich natürlich nicht gezeltet. Also so krass bin ich dann auch wieder nicht. Da habe ich dann versucht, in kleinen Unterkünften zu schlafen oder mit Couchsurfing hatte ich da eine Unterkunft gefunden. Und dementsprechend habe ich in dem Bereich dann gar nicht mehr gezeltet. Das erste Mal, wo ich wieder gezeltet habe, war dann in Südspanien. Das muss ich vielleicht auch noch kurz sagen. Ich habe dann, nachdem ich aus den Picos rauskam, eben bei besagtem Kumpel in Leon dann eben eine Woche Zeit verbracht, die eigentlich nicht geplant war, aber es war halt dann cool. Und dem sein Mitbewohner hat eben vorgehabt, übers Wochenende nach Malaga zu fahren, also quer durch Spanien durch bis an die Südküste. Und der ist eben mit Auto gefahren und hatte noch einen Platz für mich. Und dann war echt, da war ich so, boah, ich könnte entweder jetzt hier in Nordspanien bleiben so und bei 0 Grad und schlechtem Wetter mich durch Spanien kämpfen, oder ich fahre mit eben nach Südspanien und fahre von dort dann über Andalusien nach Portugal. Und ich hatte ja eh keine Ahnung von der Route und von daher habe ich dann gesagt, okay, komm, Dann gönne ich mir jetzt hier ein bisschen wärmere Temperaturen und bin mit dem nach Südspanien gefahren. Dementsprechend bin ich dann eben dort weitergefahren und dort habe ich dann noch einmal wild gezeltet, als ich dort durch die Berge gefahren bin. Ja, auch da wurde nachts wurde schon recht kalt. Also ich habe dann meistens mehr Unterkünfte gesucht. Deswegen kann ich übers Wildzelten gar nicht so viel sagen. Ich weiß auch nicht, ob es erlaubt ist. Muss ich
Ja,
passen quasi.
also die Frage also es scheint wohl ein Thema zu sein in Spanien. Ich bin damals auch durch Spanien gefahren, habe immer wild gezeltet und ich weiß nicht, halt hinstellen, ne? So, also gucken,
Genau,
wo
das
man
ist ja immer das
hinstellen
Ding.
will.
Also wenn
Aber
dich keiner sieht, dann beschwert sich auch
ja,
keiner.
also teilweise auch in verlassenen Bauernhäusern oder so, ne? Ist ja auch dann teilweise, je nachdem, wo man ist, dann ist ja auch sehr viel frei und so. Aber ich hatte auch nicht, dachte jetzt, ich stelle mal die Frage, vielleicht sagst du, oh ja, da bin ich
Ja,
irgendwie
nee, kann ich
angeschossen
jetzt
worden oder so.
nichts Kritisches dazu sagen, ja.
Okay. Wie viel Wasser hattest du dabei und wo hast du dir Nachschub geholt? Wird gefragt. Vor allen Dingen auch in den Pyrenäen.
Ja, ich glaube, Wasser ist in den Bergen oft gar nicht so das Riesenthema. Zumindest nicht, also im Sommer vielleicht, wenn es mal richtig trocken ist. Aber so Alpen und so, da hast du immer Quellen. Und wenn du durch Bergdörfer fährst, haben die meistens irgendwo einen Brunnen. Deshalb habe ich dort nie Probleme gehabt. In Pyrenäen war es genauso. Da kam eigentlich überall noch Wasser raus, also auch sehr weit oben noch. Ich hatte Kapazität, ich hatte so eine Trinkblase dabei mit 3 Litern, die ich teilweise voll gemacht habe, wenn ich eben nicht wusste, ob es noch Wasser gibt. So, ich hatte die Trinkblase mit 3 Litern und dann noch zwei 0,75 Liter Flaschen am Rahmen, also in Summe 4,5 Liter, wo ich tragen konnte. Und wenn ich eben wusste, okay, ich muss über Nacht irgendwo hoch, dann habe ich schon meistens aufgefüllt, also alle meine Trinkkapazitäten, aber grundsätzlich gab es eigentlich überall Wasser, also gerade auch in den Pyrenäen.
Bist du ein Vieltrinker eigentlich so im Schnitt?
Wenn es kalt wurde, tatsächlich eher nicht. Also es war dann recht kalt und dann trinkt man nicht so viel, weil das Wasser auch kalt ist, was nicht unbedingt gut ist, aber war halt einfach so, dass man dann nicht mehr so viel trinkt. Aber wenn es warm ist natürlich und du viel Wasser verlierst, dann brauchst du schon auch viel Wasser, ja.
Lass uns mal kurz über deine Ausrüstung bitte sprechen. Und du hast es auch nochmal, ich verlinke dich ja, hast es auch nochmal separat vorgestellt. Hast du jetzt an der einen oder anderen Stelle gesagt, ja, dann hatte ich jetzt mein Zelt mit, dann habe ich das mit. So, was hattest du eigentlich alles so mit? Und weil das Rad an sich sieht ja jetzt nicht so sehr bepackt aus. Du hast zwar noch einen Rucksack mit, aber vielleicht wahrscheinlich auch mehr für Fotosachen und so. Gib uns da mal einen kurzen Überblick.
Also ich bin schon sehr, sehr minimalistisch unterwegs, glaube ich. Eben mit diesen besagten Bikepacking-Taschen hat man eben nicht unbegrenzt Volumen zur Verfügung zu packen. Okay, was hatte ich dabei? Also ich hatte eben mein Zelt, habe ich in der Arschrakete, dann eben Schlafsack und Isomatte, logisch, und dann eigentlich noch Klamotten. Ich glaube, das ist so eigentlich so das Hauptgepäck,
Essen,
was
wie
man eben
hast
so
du
dabei
das?
hat.
Ich hatte gesehen, du hast da mal eine Dose Erbsen und sowas dir geholt und so, aber das war im Rucksack dann, oder?
Auch dann in den Taschen teilweise einfach noch mit reinstopfen, oder dann, wenn es zu viel war, im Rucksack, genau. Das ist eben der Grund auch. Viele sind echt tatsächlich immer ziemlich schockiert, wenn sie mich mit Rucksack fahren sehen, weil es anscheinend so ein No-Go ist, wenn man Bikepackt. Aber irgendwie habe ich das schon immer so gehandhabt und habe es auch nie hinterfragt, ehrlicherweise. Deswegen war ich immer so, okay,
Mountainbiker
macht
halt,
man.
ne?
Ja, Mountainbiker halt, genau. Wirklich, also das ist für mich so, okay, ich wusste gar nicht, dass das so ein No-Go ist, ohne Rucksack zu fahren. Vielleicht ist mein Rücken deswegen auch schon immer einen Rucksack gewohnt. Ich bin auch allgemein so ein Rucksacktyp. Ich habe eigentlich immer einen Rucksack dabei, auch wenn ich zum Einkaufen gehe, sonst was. Finde es einfach cool, dass man da Sachen reintun kann. Und dementsprechend hatte ich mit dem Rucksack auch immer extra Volumen frei, wo ich immer Sachen noch reinpacken konnte, wenn ich mal mehr Essen mitnehmen musste oder wenn ich mal fa faul war beim Packen und Sachen nicht gescheit gepackt habe, konnte ich immer was in den Rucksack noch reinstopfen. Also da hatte ich noch extra Volumen frei. Genau, und so klamottentechnisch ausrüstungsmäßig hast du natürlich deine Layer-System, logischerweise. Ich setze dann immer viel auf Merino-Wolle, dass halt auch die T-Shirts mal nicht komplett stinken nach dem ersten Tag, dass man die halt einfach mal mehrere Tage anziehen kann. Und so viel eigentlich zum Equipment. Du hast natürlich dann noch ein bisschen Radflick-Sachen dabei, durch das er sich ja doch immer recht weit teilweise weg war von den Fahrradshops. Hatte ich schon versucht, auch da unabhängig zu sein mit Ersatzbremsen, Schlauch, natürlich Schaltauge, was man so dabei hat als Notfallequipment. Genau.
Was hast du eigentlich für ein Fahrrad?
Das ist immer spannend. Ich habe ein normales Hardtail Mountainbike von Cube. Und finde es eigentlich ziemlich cool, dass das nichts Besonderes ist. Also das habe ich damals Gebrauch gekauft für 400 Euro, glaube ich. Also es ist wirklich kein High-End-Fahrrad, weder Mountainbike noch ein High-End-Touring-Fahrrad. Und ich finde es gerade deswegen eigentlich ziemlich cool, dass ich damit jetzt schon echt coole Sachen gemacht habe und dass ich damit auch, das reicht in meinen Augen ja für alles. Also in meinen Augen könnte ich damit auch noch ein Jahr um die Welt fahren, hoffen. Also ich wüsste, vielleicht bricht es irgendwann zusammen, keine Ahnung, aber so meine Message war eigentlich immer, wenn du sowas machen willst, nicht irgendwie ewig lang auf Fahrrad, sondern nimm einfach, was du hast oder was du kriegst und fahr los. Ich finde, am Ende des Tages sind es immer noch deine Muckis und dein Kopf, der dich da durchbringt und nicht das Fahrrad.
Ja.
Also deswegen ist mein Fahrrad echt ein sehr einfaches Bike.
Ja, also es ist ja nicht, du kommst ja nicht wieder und sagst, ja, es war sehr schön mit diesem Fahrrad zu fahren, sondern du kommst ja wieder und sagst, ja, mich jetzt eingeschneit dort und da war es ein schöner Sonnenaufgang und so, ne? Also von daher.
Ja, genau.
Als Werkzeug, als Tool, wie du es
als Tool, genau. Hattest. Dafür sehe ich es. Also ich glaube, man kann sich da auch austoben mit das Teil noch extra und so. Und das macht ja auch Spaß, teilweise sich dann damit zu beschäftigen, aber ich bin jemand, ich nehme das so, wie es ist, und fahre los. Und da ist so ein Sticker vorne drauf auf meinem Rahmen von Oliver Bierhoff, also dem Fußballspiel ehemaligen. Und das war halt schon drauf, als ich gekauft habe und habe das nie abgemacht. Deswegen ist der Spitzname. Bitte?
So ein Hanuta-Foto?
Sowas in der Art. Ich glaube, das ist vielleicht sogar so ein ehemaliges Rad von einer deutschen Nationalmannschaft. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Dass das dann einfach danach irgendwie in den Secondhand gekommen ist. Keine Ahnung. Jedenfalls ist der drauf. Deswegen ist mein Rad, hat den Spitznamen Olli Bierhoff.
Na gut. So ein Panini-Sticker ist das dann. Ne?
Sowas in der Art, genau.
Ja, oh, unglaublich. Sag mal, jetzt kommt eine Überleitung, mega. Mit dem Fahrrad warst du aber auch schon im Kaukasus dann im Sommer, oder?
Genau, coole Überleitung.
Na, siehst du. Also. Wie bist du dahin gekommen? Warum hast du dort, also ich weiß ja, du bist mit Paddy befreundet oder ihr kennt euch, ne, von Home for Koalas, der mir auch den Tipp gegeben hatte, Mensch, guck dir das doch mal an. Und da habe ich dann gemerkt, ah, okay, ich kenne deine Videos so und habe da den Vergleich. So, Kaukasus, wie bist du drauf gekommen? Wo warst du da genau? Erzähl mal darüber ein bisschen was.
Genau, also das war dann, also wir sind ja, also wo fange ich jetzt an? Also meine Kumpels und ich sind eigentlich immer so ein bisschen auf der Suche nach Inspiration. Und da ist man halt klar auf Instagram zum einen natürlich, kriegt man immer wieder Routen, wo einem vielleicht gefallen oder halt dann auch auf diesen Seiten so, unter anderem natürlich bei dir oder bei bikepacking.com und wo dann irgendwie, wo man sich halt dann einfach merkt und so, oh cool, das wäre vielleicht mal was. Das heißt, da hatten wir schon länger in der Hinterhand so dieses, da gab es so eine Route, den Caucasus Crossing. Auf bikepacking.com eben. Und dann war es jetzt eben wieder soweit, so dass wir gesagt haben, ja, hey, dieser Sommer, was machen wir? Also, schauen wir auf unsere Liste. Bam, Kaukasus. Geil. Und dann waren wir zu viert. Einer hat sich noch recht kurzfristig angeschlossen, der Sebi, was aber extrem cool war, dass er dabei war. Und dann waren wir zu viert und haben eben gesagt, okay, wir fahren jetzt nach Georgien und versuchen teilweise dieser Route zu folgen, aber eben auch unsere eigene zu machen. Also einfach mal hinfliegen und dann sich da irgendwie durch diesen Kaukasus zu boxen. Also von Tiflis, ist ja die Hauptstadt von Georgien, bis bestenfalls ans Schwarze Meer und idealerweise die ganze Zeit in den Bergen. So war die Grundidee. Und da sind wir eben dann aufgebrochen. Und erstmals hatte ich eben auch schon vorher die Idee, okay, ich will daraus auch echt ein Filmprojekt machen. Ich will, wir hatten dann auch Sponsoren gesucht, die auch Lust haben, dann dabei zu sein, haben glücklicherweise einen Ausrüster gefunden und eben Komoot als Sponsor begeistern können und haben dann, sind dann dorthin geflogen und haben gesagt, okay, gut, jetzt schauen wir mal, wie wir hier durch diesen Kaukasus kommen. Und genau, und dann sind wir, also ich weiß nicht, du kennst den Georgien auch, glaube ich.
Also es gibt ja den großen Kaukasus und den kleinen Kaukasus, ne? Dort.
So, und genau, wir waren im großen Kaukasus.
Okay, oben, also Richtung Mestia und so.
Genau, also wir sind auch Mestia gefahren. Ich glaube, Mestia und Uschguli sind so die Sachen, die man kennt, auch als Fahrradtourist, weil da eben auch eine Straße ist, die man fahren kann. Also der Teil, wir haben es dann auf unserer Reise den westlichen Kaukasus genannt, weil das ja eher der Teil ist im Schwarzen Meer und den östlichen Kaukasus haben wir auch gemacht. Das ist dann so eher eine Wandergegend und wir haben gesagt, okay, wir wollen da mit dem Fahrrad durch. Und so haben wir es eben dann ein bisschen aufgeteilt. Wir sind dann von Tiflis erstmal in diesen östlichen Kaukasus reingestochen und es war so, so cool. Also unfassbar war wild.
Gutes Wetter, ne?
Wir hatten gutes Wetter im Kaukasus, im östlichen hatten wir gutes Wetter, im westlichen nicht. Wir hatten gutes Wetter und es war so, so cool. Also für mich ist das so meine Vorstellung von Abenteuer, weil da ist wirklich dann nichts mehr. Also diese Dörfer, die da sind, diese Bergdörfer, Ja, da leben halt ein paar, aber da gibt's nichts so, da gibt's keine
Ja.
Infrastruktur für Touristen und du bist, und dann kommst du tagelang durch nichts und bist dann im Fahrrad mitten in der unfassbar schönen Natur, und kannst dich da durchkämpfen und wer so als Vierer gespannt hat, wunderbar funktioniert, lustige Stories erlebt, so mit ein paar Einheimischen, wo man halt dann eben deren Schnaps dort trinkt, irgendwo auf 3000 Meter Höhe auf irgendeinem Pass und zigtausend Hundegeschichten, die uns verfolgt haben und dann sind wir eben tagelang da in den Bergen rumgefahren, beziehungsweise fahren war teilweise tagelang nicht möglich. Also wir haben wirklich oft uns hinterfragt, so, okay, was bringt uns das Fahrrad hier eigentlich?
Es
Also
transportiert euer Gepäck, mehr nicht, ne?
ja, und wir müssen es dann schieben.
Ja.
Also zu diesem Adjunto-Pass, was so der höchste war auf unserer Reise mit 3000, ich weiß gar nicht mehr, 600 Metern oder so, zu dem mussten wir, glaube ich, 2 oder 3 Tage, wo wir wirklich fast nicht im Sattel gesessen sind. Also da haben wir wirklich jeden Tag unser Fahrrad geschoben, was mega anstrengend war, aber eben auch mega cool, weil man dann eben nach dem Pass direkt weiterfahren konnte und nicht irgendwie mit Bussen zurück in die Zivilisation musste und somit eben unsere ganz eigene Route dort finden konnten.
Da gibt es ja auch noch die Heeresstraße, ne? So, oder der Heerweg oder so, wie das heißt.
Ja, sagt mir auch was, aber ich weiß
Der
nicht, wo der
Teil, glaube
entlang
ich,
geht.
Ost und West. Kaukasus jetzt bei euch so da.
Ja, es kann
Okay, aber
sein,
da
da
oben an
sind.
der Grenze seid ihr quasi lang, so die Russ an der russisch-georgischen
Ja, es ist
Grenze oder
dann,
sowas,
genau,
ne?
die Grenze ist meistens die richtig hohen Berge, da sind meistens so 5000 Meter hohe Berge. Da kommst du natürlich mit dem Fahrrad nicht drüber, aber du bist dann an der Grenze quasi und fährst dann da entlang von Ost nach West.
War großartig. Und dann seid
Also
ihr
ich freue
rüber in
mich.
Westen und dann hat es euch eingeregnet.
Genau, also wir sind dann Stepansminde oder Kasbegi ist dann doch so ein Ort, den man kennt, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, weil dann eben dort der Kasbek als 5000er ist, wo man auch besteigen kann, was ich tatsächlich auch gemacht habe dann im Anschluss noch. Also die Jungs sind dann heimgeflogen, aber ich habe gesagt, so, boah, ich hatte so Lust, ich hatte ja Zeit, ich habe so Lust, hier nochmal irgendwas anderes zu machen und habe dann da noch den 5000er bestiegen, allein, was auch spannend wird. Habe auch ein Video da
Mit
gemacht, wo ich jetzt
Führer
noch
oder
schneiden
ohne
muss,
Führer?
ohne Führer. Aber das erkläre ich alles in meinem Video, was rauskommt. Also
Ja, okay, dann
ich
sind
bin
wir
natürlich nicht allein über den
gespannt.
Gletscher gegangen, aber mein Ansatz war, ich will auch keinen Guide zahlen, sondern habe dann im Highcamp versucht, eine Gruppe zu finden, mit der ich mich in die Seilschaft schließen könnte. Also das war so die Idee. Könnt ihr dann in meinem Video sehen, ob es geklappt hat.
Na gut, dann sind wir
Werbung.
gespannt.
Nee, genau. Und dann sind wir eben dort raus aus dem Kaukasus, weil dann ist dieses Südossetien ist so ein Teil in den Bergen dort, der politisch noch sehr unruhig ist, wo man einfach gerade nicht durchkommt.
Ja, die
Und den konnten
schießen
wir leider
auch
nicht machen.
eher, als sie fragen.
Ja, genau. Also das ist einfach nicht möglich, gerade dort durchzufahren. Und dementsprechend sind wir aus dem Kaukasus raus und sind dann rüber und bei Kutaisi wieder in den Westkaukasus rein. Und da war dann eben Mestia und Uschkuli. Und dort war das Wetter nur schlecht tatsächlich. Also da hatten wir, glaube ich, also da ist ja dann diese ganz beeindruckende Front von Gletscherwänden, eben wo dann die Grenze zu Russland ist. Und auf diese Front hatten wir uns eigentlich extrem gefreut, dass wir da die Berge sehen. Und ich glaube, wir haben es dann wirklich nur am allerletzten Tag, glücklicherweise, hat es dann schönes Wetter gehabt. Aber die Tage davor, ich glaube, es waren 4, hatten wir wirklich sehr, sehr schlechtes Wetter und viel Regen. Was natürlich schade ist, was so Bilder und so angeht, aber also im Moment war es trotzdem cool. Also das ist trotzdem immer noch ein cooles Abenteuer, dann dort auch mal schlechtes Wetter zu haben. Und gehört auch einfach mit dazu, wenn man 3 Wochen in den Bergen ist. Also
Ja, absolut.
das war völlig okay. Und
Und
sind
dann
dann
seid ihr
eben,
runter nach Batumi oder Batumi
genau, sind
oder
dann
okay.
aus dem Kaukasus rausgerollt ans Meer und sind dann nochmal am Meer entlang bis Batumi. Das war dann so das Ende der Reise. Also extrem,
Ja,
extremst coole
cool.
Reise. Ich habe jetzt gerade das Videomaterial die letzten Tage das erste Mal gesehen. Ich freue mich riesig drauf, das zu veröffentlichen. Ich glaube, das wird richtig, richtig spektakulär. Und mit den Jungs, das sind auch wirklich witzige Sachen dabei. Freue mich extrem drauf, ja.
Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Aber genau, das beantwortet ja dann auch diese eine Frage, die ich dir schon am Anfang gestellt hatte mit dem Kaukasus. Wann kann man da mal was sehen?
Ja, das kommt
Finde ich
hoffentlich in
schön.
den nächsten Wochen. Ich sehe auch, also ich werde es wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen episodenmäßig machen, weil ich habe, glaube ich, 10,5 Stunden Videomaterial. Was schade wäre, wenn ich jetzt einfach nur einen 15-Minuten-Film draus mache. Dementsprechend habe ich mir überlegt, vielleicht so 4 Episoden zu machen für YouTube und einen Film draus zu schneiden, so 15 Minuten, den ich dann so auf Festival-Ebene einreichen werde. Das ist so die Idee, die ich jetzt gerade habe.
Klingt gut. Klingt gut. Sag mal, wie versicherst du dich denn jetzt eigentlich gerade und dein Zeug unterwegs? Das war eine Frage, die habe ich gestellt bekommen jetzt in einem anderen Zusammenhang, und dachte mir auch, das kann ich dich doch auch gleich mal fragen. Das ist ja für jemanden, der quasi jetzt auch so selbstständig arbeitet?
Ja, da bin ich immer sehr, sehr faul, was das angeht. Also meinst du wirklich
Also
mein Equipment und so versichern?
hast du irgendwie so eine Fahrrad- oder Ausrüstungsversicherung und
Ich hatte es mir
Unfallkranken?
überlegt, also gerade das Kamera-Equipment und auch Laptop war ja doch mittlerweile auch wirklich, ja, ein materieller Wert, den ich dabei hatte, den ich mir schon überlegt hatte zu versichern. Aber auf Grundlage dessen, dass ich eigentlich auf meinen Reisen davor nie Probleme hatte, was natürlich nicht heißt, dass es in Zukunft auch so ist, aber habe ich gesagt, okay, das bin ich jetzt einerseits zu faul, mich darum zu kümmern, andererseits sage ich, okay, das Risiko gehe ich jetzt vielleicht ein, dass irgendwas verloren geht oder kaputt geht. Und in dem Fall ist nochmal Glück gehabt, aber ist ein Thema, wo ich mich vielleicht mal beschäftigen sollte, wie ich das Zeug
Und
auch
so
angemessen
Kranken,
versichern kann.
Auslandskrankenversicherung, sowas?
Das habe ich, Auslandskrankenversicherung habe ich über meine Kreditkarte damals noch. Weiß aber auch gar nicht, wie das läuft. Also ich habe mich nochmal versichert, dass sie auch wirklich gültig ist, aber ich weiß nicht, wie das dann tatsächlich läuft, wenn irgendwas passiert. Zum Glück habe ich es noch nie gebraucht.
Ja,
Doch, auf Holz.
ich auch nicht. Wie gesagt, ich wurde jetzt nur gefragt, weil ich habe so eine Hausratversicherung hier, die ist weltweit. Also selbst wenn sie mir was aus dem Zelt klauen würden, so ist versichert. Deswegen sage ich mir, na gut, dann ist das halt alles mit versichert so, ne? Mein ganzer Krempel. Und ich habe ja diese DKV-Krankenversicherung hier für 10 Euro im Jahr. Die fliegt dich auch überall raus. So. Also ich will es nie erleben und ich will auch nie in die Situation kommen müssen zu sagen, hallo, ich verweise auf Artikel 3 Ihrer Versicherungsbedingungen, so, aber ich glaube
Holen
schon,
Sie
dass Sie
mich mal
das machen. Die
raus.
habe ich schon ewig. Ja? Also das scheint
Von der
wohl
DKV, oder was?
BKV kostet 9,90 € oder sowas und ist gut.
Schaue
Also
ich
ich
mir
habe
mal
da jetzt
an
auch
im
nochmal
Anschluss.
geguckt für Kirgisistan im letzten Jahr, weil da gab es ganz viele Themen, vor allen Dingen aus der britischen Fahrerinnen und Fahrer, die brauchen immer so eine Extraversicherung für sowas. Und es sind ganz schwer dran gekommen und irgendwie ganz fürchterlich. Und also wir haben einfach DKV und fertig. Also das interessiert die auch nicht. Die
Cool,
sagen
schaue
halt,
ich mir mal an.
ja.
Weil ich,
Gut, siehst du, da haben wir doch wieder Service-Podcast hier. Das ist doch auch in
toll,
Ordnung. Sag mal,
ja.
hattest du denn sonst, also klar, nichts geklaut und so, aber gab es denn so Pannen bislang? Richtung Portugal, Richtung Kaukasus? Wie sah es
Ja,
da aus?
also grundsätzlich glaube ich, bin ich echt lucky, was das angeht. Klar, platte Reifen gehört natürlich dazu. Das kann man auch wunderbar flicken. Ich hatte in Kanada einmal ist mir tatsächlich das Schaltauge gerissen oder gebrochen. Zum Glück hatten wir eins dabei damals, und deswegen, ich habe auch immer eins dabei, ein Wechselschaltauge, aber es passiert eigentlich ganz selten, glaube ich. Also das ist mir einmal passiert. Dann ein Schaltzug, also das Kabel zum Schalten ist einmal gerissen jetzt im Kaukasus, im Benny. Hatten wir auch zum Glück Ersatzteil dabei, also wir waren zum Glück vorbereitet. Ansonsten mal ein Mantel oder so, wo ein Riss drin hat. Bremsen, wo man austauschen muss, aber ich habe jetzt noch nie einen größeren Schaden gehabt, auch so an meinem anderen Equipment. Ist eigentlich immer recht gut gegangen, außer dass ich jetzt halt meine GoPro mehr versenkt habe. Das ist
Ich glaube,
vielleicht das
das
erste
gehört
Mal, wo ich
irgendwie
wirklich.
zu GoPro dazu, ne? Also irgendwie.
Ja, vielleicht, aber in dem Fall war es einfach nur dumm, kann man schon auch mal so
Es ist wie
sagen.
Drohne, du wirst auch bald eine neue Drohne brauchen.
Ja, die habe ich auch schon ein paar Mal versenkt, ja. Also, die habe ich auch schon ein paar Mal gestürzt, aber die sind, ja, obwohl sie eigentlich nicht so robust ist, hat sie das zum Glück immer ausgehalten bis jetzt.
Ja. Du probierst ja jetzt, hast du ja gesagt, das Ganze mal so ein bisschen auf selbstständige Beine zu stellen, dein Reisen auch ein Stück weit zu professionalisieren, jetzt in Anführungszeichen, ne? Also es bleiben ja natürlich deine Reisen. Wie geht's jetzt weiter? Also wo musst du unbedingt noch mal hin? Ja, also wo möchtest du unbedingt noch mal hin? Was hast du geplant als nächstes? Ich kann mir ja vorstellen, ne, du warst jetzt wieder auf der Hütte irgendwo in Bergen. Dich hält's ja nicht drinne. Was passiert jetzt 2022?
Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Jahr für mich. Also ich werde versuchen, ja, möglichst viel auszuprobieren, und deswegen bin richtig aufgeregt fast schon auf das, was jetzt kommt. Ich habe natürlich viele Ideen, was so reisetechnisch, was so Reisen betrifft. Also der Grund, warum ich es ja eigentlich mache, ist, dass ich einfach mehr Zeit dazu habe. Also einfach im Angestellten-Dasein hast du halt einfach nur deine 30 Tage im Jahr. Und die habe ich ja immer
Und wenn
genutzt und so, aber ich habe immer
überhaupt.
das Gefühl gehabt, ja, wenn überhaupt, ich hatte immer das Gefühl, ich würde eigentlich so gerne mehr machen. Und das ist jetzt eben mein Ansatz, dass ich mal sage, okay, Ich versuche das jetzt einfach. Ich mache jetzt einfach mal mehr und versuche damit irgendwie ein bisschen über die Runden zu kommen und schaue, ob ich mir damit was aufbauen kann. Und idealerweise in einem Jahr vielleicht schon irgendwie halbwegs erfolgreich damit bin und über, keine Ahnung, Artikel, Vorträge, Sponsor, Partnerschaften mich da vielleicht echt idealerweise über Wasser halten kann. Und dementsprechend bin ich echt fleißig dabei, hier irgendwie Kontakte zu knüpfen, irgendwie Sponsoren zu akquirieren, jetzt gerade eben meine alten Projekte mal endlich rauszubringen, vielleicht auch meine Social-Media-Kanäle ein bisschen ja, zu wachsen, wo ich eben noch nicht viel gemacht habe eigentlich bis vor einem halben Jahr. Also mich damit auch mal zu beschäftigen, wie baut man so ein Instagram auf oder wie wächst man auf YouTube. Das wird auch sehr spannend, ob da ein Wachstum passieren wird. Und genau, werde dann eben versuchen, trotzdem noch so viel es geht, eben Projekte umzusetzen. Also ich will jetzt noch gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ich noch nichts fix habe, aber es sind echt viele Ideen im Kopf, wo ich gern machen würde und vor allem eben auch gerne mit Freunden. Also das ist auch so ein Thema, wo ich ein Grund, warum ich es angefangen habe, weil ich gesagt habe, hey, das sind immer die geilsten Zeiten, wenn du mit Kumpels irgendwo so ein Abenteuer erlebst. Und das muss man noch irgendwie optimieren können, dass man das öfter machen kann. Also jetzt versuche ich wirklich, meine Kumpels einzubinden. Ich habe glücklicherweise echt richtig, richtig viele gute Freunde, die genauso drauf sind wie ich, wo auch bei jedem Spaß dabei sind und wirklich gern draußen sind. Und ich hoffe mir jetzt da, dass ich wirklich einige Projekte zusammen mit meinen Freunden machen kann. Will aber wirklich wieder vielseitig unterwegs sein. Also das Fahrrad ist zwar gerade im Moment mein Favorite, so weil es einfach, ich liebe diese Freiheit im Fahrrad, aber ich mag es auch einfach gerne auf andere Arten Natur zu erleben. Dementsprechend wird es auch wahrscheinlich Wanderungen geben wieder, vielleicht in irgendwelchen anderen Gebirgen der Erde. Dann jetzt im Winter viel mit Skiern vielleicht, viel Freeriden, da viel auch mit Übernachtungen und Mehrtagestouren und vielleicht Überquerungen von irgendwas. Könnte mega cool sein. Dann habe ich vor, vielleicht mit dem Kajak irgendwas mal zu machen, wo man mal Kajak ein paar Tage lang irgendwas machen kann. Ich glaube, ich habe zumindest irgendwo habe ich
Ziviel.
aufgeschnappt, dass man mal im Mittelmeer so eine Insel umrunden könnte, was, glaube ich, ziemlich cool
Auch gut.
ist. Wo man vielleicht auch mal einfach andere Freunde begeistern kann, die vielleicht nicht so fahrradaffin sind. Und dann, was auf jeden Fall gemacht wird, wieder ist eine Transalp. Das mache ich eigentlich eh schon seit Jahren, weil das ist für mich so ein Must-Do. Und da werde ich diesmal auch versuchen, einfach mehrere Freunde mit einzubinden und versuchen, echt die an meiner Expertise, die ich mittlerweile habe im Transalp-Bereich, teilhaben zu lassen, dass man einfach eine geile Zeit hat, die Berge zu überqueren. Und da eben jedes Mal versuchen, irgendwie ein Projekt draus zu machen. Also Sponsoren zu suchen, die Story irgendwie zu verkaufen, irgendwie ein schönes Video daraus zu machen für die sozialen Medien und eben so ein ganzes Paket zu verkaufen und idealerweise vielleicht auch noch Vorträge darüber zu halten. Das ist so jetzt grundsätzlich die Idee von diesem Jahr, aber alles nur Ideen. Mal sehen, wie es im Endeffekt wird. Wird spannend, wenn wir uns im nächsten Jahr vielleicht nochmal unterhalten.
Ja, absolut. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Das klingt wirklich spannend. Und ich finde es auch immer gut,
Danke.
wenn Menschen ihre Leidenschaft da eben auch versuchen, als Beruf in Anführungszeichen zu machen. Und ich finde, das sollte es auch mehr geben.
Cool, vielen Dank.
Wir Deutschen neigen ja oft dazu, dann zu sagen, der arbeitet ja nicht richtig.
Ja,
Also,
ja.
ja, so, und das
Werde ich auch
sehe
jetzt
ich
schon
anders.
konfrontiert.
Ach
Werde ich
so.
auch schon jetzt konfrontiert, so ja, machst auch was Gescheites und so, aber ja, ich habe was Gescheites gemacht, ja. Ich habe einen Bachelor und einen Master in BWL und ich könnte schon auch wieder zurückgehen zu dem Bereich und ich habe es auch nie gehasst in der Hinsicht. Aber ich finde die Idee einfach mega spannend, jetzt einfach mal zu versuchen, jetzt wo ich noch keine Familie ernähren muss, zu sagen, hey, ich versuche das jetzt irgendwie da mal was zu machen.
Genau, und
Und
das kann ja auch funktionieren. Also ich
genau.
habe mal in Uganda einen Typen getroffen, Kajak, deswegen, weil du gerade sagst, ein Kanu-Kajak da, der war irgendwie bekannter, nicht professioneller, aber so Sport, also ein sehr guter Sportler im Kajakfahren und hat sich aus irgendeinem Grund zur Aufgabe gestellt, irgendwelche Flüsse mit dem Kajak immer runterzufahren, so wildwassermäßig, ne? So, und wir waren dort am Weißen Nil und da gab es halt so Stromschnellen und dann ist er da halt drauf rum und da gab es dann das, was heute ja normal ist, da gab es dann halt ein kleines Filmteam und da war irgendwie auch, hat er mit Adidas zusammengehangen, also ich weiß auch nicht mehr genau, jedenfalls war sein Job, durch die Welt zu gondeln und sich auf irgendwelchen absurden Flüssen irgendwo runter zu plumpsen. Und dann haben sie halt einen Film gemacht und gesagt, hier, da ist er wieder. So. ich fand das damals schon faszinierend, dass man, also das ist ja harte Arbeit, da hinzukommen. Ne? So, also dass du eben davon leben kannst.
Und, ja, total.
Und ich glaube, es wird auch vielfach dann verwechselt, dass man, nur weil man jetzt da
frei, ich glaube auch. Ich glaube auch, die Leute sehen dann irgendwie
dieses, oder so, darum geht es ja gar nicht.
Ja, die Leute sehen dann, glaube ich, eben, kriegen das erst mit, wenn du es eben geschafft hast, eigentlich so richtig bekannt zu sein damit und denken dann so, boah, das ist ja der Traum, aber du musst ja wirklich, glaube ich, echt jahrelang drum kämpfen, dass du einfach so eine gewisse Reichweite hast mit deinen Geschichten. Das ist, glaube ich, wirklich harte Arbeit. Also mal sehen, wie es läuft. Also
das wird schon.
Einfach mal machen.
Genau. Wird schon, ne? Genau. Sag mal, zum Abschluss, was ist denn schwerer für dich, losfahren oder wiederkommen?
Ich komme immer wieder gern heim tatsächlich. Also, was ist denn los? Richtig schwer ist eigentlich nichts für mich. Ich finde, beides ist wichtig. Ich freue mich extrem drauf, immer wieder heimzukommen. Ich weiß es tatsächlich immer wieder mehr zu schätzen, wenn ich unterwegs war, wie schön es auch ist, zu Hause zu sein, mal nicht eben komplett im Abenteuermodus zu sein, sondern auch echt mal abzuschalten und das normale Leben in Anführungsstrichen hier zu haben. Dementsprechend würde ich jetzt nichts als schwer bezeichnen. Aber beides ist wichtig.
Hast du darüber nachgedacht, ob du mal den Wohnsitz quasi hier aufgibst und sagst, ich mache jetzt ein Jahr around the world und dann komme ich wieder?
Ja, also ich habe meinen Wohnsitz aufgegeben tatsächlich, jetzt vor der Portugal-Reise, auch mit dem Hinblick, dass ich jetzt einfach versuche, möglichst viel unterwegs zu sein und dementsprechend vielleicht die Kosten da nochmal ein bisschen zu senken. Aber ich könnte mir auch mal vorstellen, irgendwo mal zu wohnen eine Zeit, aber ich glaube, jetzt gerade habe ich eigentlich Lust, mehr über so kleinere, in Anführungsstrichen, Projekte immer wieder unterwegs zu sein und auch wieder eine Zeit daheim zu sein. Also ich habe auch so viele Sachen, die ich einfach daheim sehr, sehr gern mache und die ich ungern missen wollen würde. Zum Beispiel die Tennissaison ist immer von Mai bis Juli, wo ich einfach noch aktiv spiele und das würde ich ungern missen wollen. Ja, als Trainer konnte ich tatsächlich immer wieder mal arbeiten, ja. Ja, und deswegen freue ich mich eigentlich jetzt in dem Jahr vor allem darüber, immer wieder auch daheim zu sein und eben nicht nur unterwegs zu sein. Das heißt, aktuell würde ich jetzt keine Weltreise mehr um die ganze Welt ein Jahr lang machen. Vielleicht ändert sich es im Laufe des Jahres. Vielleicht mache ich im Ende des Jahres doch nochmal ein paar Monate irgendwie was Radreisemäßiges. Mal sehen. Will nichts ausschließen.
Peter, ich bedanke mich. Das war sehr spannend, sehr interessant. Ich drücke dir die Daumen, wie ich schon sagte. Ich finde das ganz toll. Ich habe da keine Zweifel. Und dann freue ich mich auf Kaukasus.
Genau.
Kaukasus, der Film. Oder die Serie. Ganz genau. Je nachdem, was du daraus machst. Und auf all das, was jetzt passiert so bei dir.
Cool. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Verlinke dich
und alles. Und da können dann auch alle Hörerinnen und Hörer sich quasi auch beteiligen und dir folgen und mal schauen, wohin die Reise geht. Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht bei dir. Freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen.
Ja, ich mich auch. Ich will mal gucken. Ich war so froh, dass ich habe eine Liste mit Leuten und so und da standst du jetzt drauf und ich arbeite wie ein Deutscher. Von oben nach unten wird die durchgearbeitet.
Wie es gehört.
Wunderbar. Wie es gehört und du standst jetzt auf Nummer 1 für dieses Jahr, für 2022 und so soll es sein.
Sehr schön. Nee, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Freue mich aufs nächste Mal quasi.
Bis dann.
Bis dann. Macht's gut. Tschüss.